das war krank, Hannes.
Ja, das war's.
Das war krank. Also sowas,
völlig irre.
Völlig irre. Bekloppt. Das machen ja nur die Verrückten, würde Oma sagen. Dann ist doch wirklich das allerletzte
Gewesen. Oder warum seid ihr so verrückt, dass ihr das macht? Also, die hätte gar kein Verständnis.
Nee, hätte ich gewusst, was wir da machen müssen, dann hätte ich das nicht gemacht. Also, ich hätte mich nie freiwillig gemeldet. Ich bin ja quasi freiwillig in den Krieg gezogen. Ja. Das war bescheuert, war das. Aber irgendwie geil.
Oh Gott, damit, oh Gott, oh Gott, wo geht das hin hier gerade?
Damit herzlich willkommen zum Plattfuß-Podcast. Willkommen zu einer neuen Woche. Wir haben ein kleines bisschen gestudert. Letzte Woche gab es keine Folge, aber es hatte Gründe, und zwar gute. Denn wir waren bei der Tour de France 7.
Wir haben uns einen kleinen Betriebsausflug gegönnt. Wir waren nicht nur zu zweit, wir waren sogar zu viert unterwegs mit unseren guten Freunden Robin und Sümi. Ganz liebe Grüße an der Stelle. Und wir haben uns dieses wunderbare Event gegönnt. Ein Machtwerk von Fahrrad-Event, das muss man auch mal ganz klar sagen. Das ist gewaltig.
Der Routenplaner war besoffen.
Oder hatte keine Ahnung von Fahrradfahren.
These, ich glaube, das hat er mit dem Moped gemacht.
Ja.
Oder
mit dem Cabrio vorher.
Ja, also wirklich, weil das, wenn er, also das kann man doch nicht auf Leute loslassen. Das war ja ein Monster von Strecke.
Es war ein ganz schönes Brett. Also kurz zur Einordnung, damit ihr auch genau wisst, worum es hier geht. Das Red Race macht ja alljährlich eine kleine Tour. The Friends lädt all seine Freunde ein.
Familienausflug quasi.
Ein kleiner, großer Familienausflug mit 400 Leuten sind wir in die Dolomiten gefahren. Das ist in Südtirol, Italien, für die genaue Einsortierung.
Für die Leute, die gar nichts.
Die gar nichts haben. Also schlag mal den Atlas auf, geht mal auf diesen Stiefel, das ist Italien bei Europa. Und wenn man dann ganz nach oben geht, da gibt es so einen Teil, der ist in den Alpen drin. Das nennt sich Südtirol. Und das ist auch.
Da vermischt sich aber auch einiges.
Da vermischt sich einiges.
Also ich finde, also das ist, glaube ich, so richtig mit Italien hat es im Grundprinzip ja nichts
zu tun. Es war ja mal. Es war ja historisch gesehen mal so leicht österreichisch-deutsch, würde man.
Hannes.
Ja, aber das Fass wollen wir gar nicht aufmachen.
Das Thema wollte ich gar nicht anfassen. Gefährlich.
Ja,
ist das den Italiener auch anders oder so?
Nein. Also,
ich weiß es nicht, ist mir auch egal. Sollen die jetzt erstmal unter sich klären? Darum geht es dir jetzt auch gar nicht.
Ich wollte dir nur damit erklären, warum es das ab und zu mal gibt, dass man so in seltenen Situationen plötzlich auf deutschsprachige Italiener trifft.
Ja, aber die haben dann auch noch österreichische Hüte auf und so.
Das ist eine
seltsame Mischung, aber irgendwie grundsympathisch, ja. Denn es gibt überall leckere Pizza.
Das können sie auch dort. Und Bier gab es auch und Aperol gab es auch.
Ja, aber die Skifahrer, die haben uns das, glaube ich, ein kleines bisschen versaut. Weil ich fand, die Orte, wo es keine Skipisten gab, ja, die waren immer deutlich günstiger. Hier kleiner Reisetipp. Da, wo es keine Skifahrer gibt, da kann man wunderbar Radfahren. Da ist es jetzt vielleicht nicht so hügelig, was wir jetzt gleich erzählen und was wir erlebt haben. Weil das war ja gigantomatisch.
Ja.
Ne? Aber dort gibt es, und jetzt pass auf, Index, Aperol, 2,50 Euro und da haben wir auch mal...
Ohne Skilift gab es den Index 2,50, echt jetzt?
Ohne Skilift 2,50, Margarita ist ja ein Index für eine gute Pizzeria, ist die Margarita gut und hat einen guten Preis, dann weißt du, hier kannst du auch andere Sachen bestellen, 4,50 Euro. Jetzt oben, da wo ein Skilift ist, ist auch ein Skilift nur in der Nähe zu sehen, zieht er den Preis automatisch um 4 Euro hoch und wir sind bei 6 Euro gelandet, was den Aperol angeht. Und das waren halt wirklich 10 Euro, ne, oder 6.
Oder ich glaube sogar fast mehr.
Also teilweise haben wir 11 bezahlt.
Ja, teilweise 11 auch.
Da hätte ich auch in Hamburg bleiben können. So, der, 11 Euro für eine Margarita-Pizza, nur weil ein Skilift in der Nähe ist. Ne? Die haben uns das, die Jackenträger, die mit den Pelzjacken, die haben uns das versaut. Ja. Schade.
Schade, muss man an der Stelle sagen, aber
nett da oben.
Wir hatten also die Möglichkeit dieses Jahr. Das war vorher nicht so ganz klar, das muss man noch dazu sagen. Also wenn man sich anmeldet, weiß man nicht, worauf man sich hier einlässt. Es ist so ein bisschen offen gelassen, wie die Routenplanung genau aussehen kann. Vielleicht auch völlig in Ordnung, weil man von Red Race-Seite davon ausgeht, dass sowieso nur fitte Radfahrer sich anmelden. Es war aber dieses Jahr, glaube ich, die härteste Veranstaltung, die die Welt je gesehen hat.
Die Welt?
Ja, also ich glaube schon, oder beziehungsweise das
die Welt hat schon einiges
das gesehen. Das Red Race-Universum. Ich würde wirklich wissen wollen, gerade an der Stelle, das habe ich gar nicht so genau nachgefragt, ob es jemals so hart war. Es war nämlich ein echtes Brett. 500 Kilometer sind wir bummelig gefahren. Das geht ja noch, würde man jetzt so sagen, in 4 Tagen. Kann man machen. Aber was wirklich richtig, richtig krass waren die Höhenmeter.
Ja, brutal.
Und zwar sind wir 12.000 gefahren, am Stück.
Abschnitt, nein, nicht Abschnitt.
Ja, gefühlt Abschnitt.
Es gab ja auch ein paar Abfahrten. So ist das.
Es gab ziemlich viele geile Abfahrten. Das ist ja das ist ja dieses Ding beim Bergfahren. Ich habe mir ja das auch nochmal so dabei überlegt, warum macht man den ganzen Quatsch, ja? Ja, man quält sich da hoch, weil man weiß, am Ende kommt eine Abfahrt. Ansonsten würde man das ja nicht machen. Wenn du einfach nur hochfährst, so wie bei Etappe 2, das letzte Stück, das muss man auch noch mal kurz erwähnen, das war nämlich ein Horror, da sind wir nämlich nur den Berg hochgefahren und sind auf 10 Kilometern, 1000 Höhenmeter haben wir gemacht, einfach nur bergauf, um oben anzukommen und dann war Schluss. Und das war für alle, glaube ich, ein Knickbruch. Ich nehme aber, glaube ich, gerade ein bisschen die Dinge voraus. Ich wollte nur mal sagen, dass es darum geht, dass man halt diese Abfahrt hat.
Achtung, Dünnschiss-Alarm. Ich pointe auf dich und sage, absoluter Dünnschiss.
Nee, ich glaube schon.
Wenn das darum geht, warum tust du die Quälerei denn an? Dann kannst du ja auch.
Ja, weil das dazugehört.
Dann kannst du dir doch auch einen Rennrad mit einem schönen Motor holen. Dann fährst du da hoch, bist auch schneller oben. Dann kannst du auch öfters die Abfahrt nehmen.
Ja, dann kannst du direkt ein Motorrad nehmen oder ein Cabrio. Aber das ist nicht dasselbe Gefühl.
Beim Skifahren nimmst du dir die Skier ja auch nicht auf den Rücken, läufst.
Doch, ach. Es gibt Leute, die machen das. Das nennt
ja,
sich
aber das sind verrückte Hannes.
Das nennt sich Skitouring. Und das sind die wahren Skifahrer. Und das
oh,
ist, ja,
ach so.
Ja, das frag mal da in der Skiszene nach. Das sind die wissen, wie es läuft. So.
Nee, ja, aber die haben
ja,
doch,
es geht aber, versuch dich mal rein.
Das sind Wanderer mit Skiern.
Ja, und wir sind Wanderer mit Fahrrad. Es geht genau darum, diese Eroberung des Berges. Es geht darum, dass man richtig geschwitzt hat, dass man richtig gelitten hat. Und dass man sozusagen weiß, wie der Geschmack des Schmerzes ist, der Leidenschaft, um da hochzukommen, um dann diese Abfahrt erst recht zu genießen. So ein Motorradfahrer, so ein klassischer, den wir da gesehen haben, das waren ja oft eher so etwas ältere weiße Männer mit dicken Bäuchen, die da hochgefahren sind, die wissen das doch gar nicht zu schätzen, sondern die ballern alle mit demselben Tempo hoch, wie sie runterfahren und ich glaube nicht, dass es dasselbe Lebensgefühl ist. Ich glaube, es ist anders.
Und du hattest noch Lebensgefühl irgendwo, oder was?
Ja, ich habe tatsächlich gerade in den schlimmsten Momenten gemerkt, ich lebe.
Ja, ich wäre aber lieber tot gewesen.
Ein, zweimal muss ich sagen, hätte ich das auch lieber so gespielt.
Also ich muss sagen, dass ich am ersten Tag, Hannes, da habe ich wirklich, das war, lass mich lügen, ich kann das jetzt gar nicht mehr, das verwischt ja auch alles ein kleines bisschen. Ich glaube, es waren 140 Kilometer oder sowas und 3200 Höhenmeter oder sowas. Stellte sich später raus, hatten wir noch Glück gehabt, Komoot hatte sich verrechnet, lag bei irgendwo bei 3000 und ein Furz. So, und da war der erste Anstieg, der geht mir noch durch. So, da sage ich, Hannes, ist in Ordnung, machen wir. 20 Kilometer bergauf, aber irgendwie so zwischen 3% und 6%. Man kam auch mal eine Kante drin, wo du dich dann rüberquälen musstest, irgendwie mit 12%. Aber ansonsten war es etwas, wo man sagt, hallo, ein Berg. So, ne? Aber dann oben Checkpoint, runter bergab. Dann gab es da auch keine Zwischentour oder sowas, sondern dann ging es gleich wieder bergauf. Und da dann aber 10 Kilometer mit 12%. Wo ich dir sage, Hannes, das finde ich übertrieben. Das finde ich Quatsch. Und Hannes, da oben bin ich angekommen, da war ja der nächste Checkpoint. Ich habe ja alles verloren in meinem Leben. Da war ja nichts mehr übrig. Da war ja, zweimal war mein Körper da, aber der Rest war verschwunden.
Ich weiß, was du meinst. Bei dieser Tour ging es mir genauso. Also bei dieser Etappe. Ich glaube, da waren wir aber auch alle noch völlig falsch eingestellt. Also man muss ja erstmal lernen, das wieder richtig einzuschätzen. Wir sind ja nun als Flachland-Tiroler, also als Leute, die damit überhaupt nicht so oft konfrontiert sind, gar nicht in der Lage zu verstehen, was bedeutet das jetzt gerade. Also wie gesagt, der erste Berg, der ging klar, den zweiten hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Ich wusste zwar, der wird steil, aber was das eigentlich heißt und wie ich meine Kräfte einteilen muss, das habe ich überhaupt nicht verstanden.
Arschlochberg abreißen.
Arschlochberg, ja, es war ein Arschlochberg. Das war wirklich.
Wegreißen.
Es war ein kleiner Endgegner.
Schönes Parkhaus hin oder Fahrstuhl. Weißt du, da kannst du einen schönen Karstadt-Sport bauen oder sowas. Dieser Berg muss weg. Das ist wirklich einfach unerträglich.
Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Und gleichzeitig, Lasse, ich meine, du bist wie so ein Rohrspatz, hast du geschimpft, als du ins Ziel gekommen bist. Und hast gesagt, alles scheiße und so weiter. Und das habe ich auch verstanden, weil es war wirklich auch hart und es war wirklich brutal. Aber ganz ehrlich jetzt, wenn du dich mal ganz ehrlich fragst, warum machst du es dann? Warum hast du dann weitergemacht? Du hättest ja auch aufsteigen können und sagen können, Leute, ich fahre.
Wo soll ich denn dahin? Da bin ich ja auf der Hälfte vom Berg da oder was? Und dann
nee, aber du hättest ja nach ein Taxi rufen können.
Komm mal,
hättest da Feldriff fahren können.
Das ist ja auch erbärmlich. Das kann man halt dann auch nicht machen.
Also ist es denn ein Ehrgeiz, der sich da durchquält? Oder ist es wirklich vielleicht auch so ein bisschen, dass du es doch ein bisschen geil findest?
Also so sadomaso-mäßig oder was? Also
dass, ja.
Dass das eher so peitschenmäßig ist.
Ja.
Also dass das meinst du, da gehst du jetzt in die Richtung? Also auch ein bisschen sexualisiert? Willst du mir jetzt Sexualisierung am Berg?
So einen kleinen Klaps auf dem Hintern.
Also ich fand, daran war gar nichts sexy. Ich stehe auch nicht so auf Ölspielchen und so und ich war ja so schmeißig. Also ich fand, das war schon krank viel Schweiß. Also
das war irre. Ja, man musste sehr aufpassen, dass man sich richtig damit versorgt mit
Wasser. Da waren ja zum Beispiel die Bergquellen. Das war jetzt nicht so mein Problem, weil ich habe ja viel, du verlierst ja viel Mineralstoffe und sowas. Ja. Ne? Und dann musst du ja aufpassen, dass du keinen Krampf kriegst. Weil dann musst du dir wirklich nachher ein Taxi rufen, wenn der Krampf erstmal da ist. Ne? Den Krampf kriegst du schlecht weg. Diese Krämpfe, wo du einen kriegst, den versuchst du rauszukriegen und dann taucht er woanders auf.
Ja, also, die kenne ich auch, ja.
Du schüttelst dich von Krampf zu Krampf, da musst du vorsichtig sein, weil der holt dich. Und weißt du, wo er mich geholt hat, Hannes?
Oben beim zweiten Berg.
Auf dem Klo.
Nein.
Beim Checkpoint. Hatte ich dir das gar nicht erzählt?
Nein.
Doch, das habe ich doch erzählt, als ich rausgekommen bin. Oder vielleicht warst du nicht da, vielleicht warst du gerade Wasser holen. Das Problem war, beim zweiten Checkpoint am ersten Tag saß ich auf der Toilette beziehungsweise hockte. Weil jetzt, Achtung, auch Reisetipp. Es kann passieren, dass du auf so eine Hütte ankommst, dann ist das so eine Hocktoilette. Und jetzt in Spandex-Anzug, ne, du musst dich dann ja auch komplett nackig machen, um dann die Hose runterzukriegen, weil du hast ja die Träger.
Ja.
Ne, und dann hängst du da mit dem Spandex-Anzug um die Knie in der Hockstellung und versuchst dich an so einem Haken festzuhalten, damit du nicht umkippst. Und genau da hat der Krampf eingesetzt. Da schoss er mir in den Oberschenkel rein.
Ja, gut, das ist ja fieseste Position überhaupt.
Und versuch mal, diese Position dann halt zu verlassen, um den Krampf rauszudehnen, während du da gerade auf dem Pott hängst. Und dann der Anzug spannt ja zwischen den Knien. Du bist nackt, du bist schwitzig, überall ist glitschig. Du willst aber auch nichts anfassen. Dann habe ich mich an diesem Wasserhahn, habe ich mich auf den
Fuß gekreist. Abgerutscht dann.
Dieser Wasserhahn war der halt zum Nachspülen da. Und dann kam dann auch plötzlich Wasser aus dem Hahn und spülte um meine Schuhe rum und so. Und es war alles eklig. Es war einfach, ich finde das eklig. So, und das war so eine unwürdige Situation. Und deswegen kam ich da so sauer raus, weil ich gesagt habe, was ist denn das hier alles für eine Scheiße? Ich habe überhaupt keinen Bock mehr. Musste da 5 Minuten noch die Krämpfe irgendwie rausmachen. Und dann war ich mir nicht ganz sicher, spült man das Papier mit runter und nicht? Das war alles komisch.
Ja, ich weiß, da hattest du keinen guten Tag. Aber der zweite Tag hat es dann ja eigentlich wieder gut gemacht. Zumindest was, das war genauso hart, das war noch viel härter. Aber irgendwie hatte ich so das Gefühl, wir sind besser in den Flow reingekommen.
Ja. Ja, klar, du wirst morgens ausgespuckt. Vom ersten Tag wirst du durchgekaut, ausgespuckt. Wir haben uns abends hier noch irgendwie 3 Margaritas reingepfiffen, dann ging das auch.
Ja.
Also irgendwie Salzbedarf wieder gedeckt, Kalorienbedarf auch wieder gedeckt. Der war aber gar nicht so hoch. Also wenn jetzt die Anzeige von unserem Wahoo jetzt stimmt, dann waren das irgendwie 4.500 Kalorien oder sowas, die man da verbrannt hat.
Ja.
Da hätte ich sogar vielleicht gedacht, dass das mehr ist.
Hätte ich auch gedacht, vielleicht stimmt das auch nicht.
Ich weiß es nicht, ich kann da keine Einschätzung machen, wie viele Kalorien man über so einen Zeitraum verliert.
Wobei ich habe jetzt letztens irgendwie sowas gehört, ich weiß nicht, ob das irgendwie bei Instagram mir angezeigt worden ist von so einer Sportinfluencerin, die meinte, du musst halt um 1 Kilogramm Körpergewicht oder Fett loswerden, musst du 7.000 Kalorien verbrennen. Und das heißt, also, das ist ja derbe viel.
Und die müssen ja weg sein.
Die musst du definitiv komplett verbrennen. Also sozusagen weg vom Körper haben.
Ja, aber wenn du
ein Kilo
2.500 isst, dann musst du ja theoretisch 9.500.
Wenn du jeden Tag 1 Kilo verlieren willst, das ist schon dramatisch.
Dann musst du jeden Tag 1 Kilo verlieren.
So
eine Rechnung kommt nicht hin.
Nee, aber das macht es schon mal deutlich, warum es so schwer ist, auch Kilos zu verlieren. Weil das doch echt sau viele Kalorien sind, die man halt quasi abarbeiten muss. Und ich glaube, selbst bei so einer krassen Tour, die wir jetzt gemacht haben, und wir waren ja wirklich jeden Tag mindestens 6 Stunden am Fahren.
Ja gut, aber wir waren danach auch mindestens immer 6 Stunden in irgendeiner
Und haben gespachtelt.
In irgendeinem Restaurant und haben gespachtelt. Also das ist 50-50 Ausgleich.
Ja.
Ich glaube, das ist eine
Es war ja auch nötig, damit wir wieder auf den Sattel kommen. Aber
ja, Hannes, es wäre nicht nötig gewesen, 3 Quattro von Maggi zu essen. Hannes, der Ernährungsberater der Tour de France, was sagen Sie, was sollte man abends essen nach einer langen Tour?
Ja, eine richtig schöne Quattro Formaggi würde ich Ihnen empfehlen. Sie können natürlich locker anfangen mit einer Margarita, aber eine Quattro Formaggi bringt das Beste aus allen Welten zusammen und bringt den Speicher wieder hoch. Verursacht auch gerade bei Laktoseintoleranz quasi eigentlich.
Das muss man dazu sagen, wir hatten einen Laktoseintoleranten dabei, hat jeden Tag Margarita gegessen und hat sich immer wieder gewundert. Und wir haben uns auch gewundert, weil meistens hatten wir 4 Bettzimmer.
Ja.
Das ist kein Spaß für Alter. Aber das erwähnen wir eigentlich, dass wir essen waren, immer bevor wir essen gegangen sind.
Ja, das ist, das muss man dazu sagen, die Italiener ticken ein bisschen anders, was Essen angeht. Die haben ja Piatti ist prima Piatti und secondi Piatti oder so heißt es, oder Piatti, ich bin mir gerade nicht sicher. Also erster Teller, zweiter Teller. Und der erste Teller ist meistens eigentlich eine Portion Pasta. Aber nicht so eine Portion Pasta, wie wir Deutschen, verfressene Deutschen es kennen, dass man sich da so einen riesen Hügel reinstopft, sondern der erste Teller ist meistens relativ klein, weil es so eine Art Menü ist. Also du hast halt meistens so eine Caprese vorweg, also Tomatenmozzarella oder irgendwie sowas, also so eine kleine Antipasti-Geschichte. Und dann gehst du in den Nudelteller über und danach gibt es meistens den Secondi. Und Secondi ist Fleisch. Das heißt, da wird das dann aufgeteilt und du kriegst dann da quasi dein zweites Teil des Menüs und dann gibt es meistens noch was Süßes. So ist so ein klassisches italienisches Restaurant aufgebaut und als Gegenentwurf kannst du sonst einfach eine Pizza essen. Ja. So, und das ist der Grund, warum dann, wenn
du ich quasi fand, das war ein richtig schöner italienischer Exkurs, aber das meinte ich gar nicht. Ich meinte, dass es ja immer abends ein offizielles Essen gibt.
Ja, genau, aber die haben dann quasi immer nur den ersten Teller ausgeteilt. Also eigentlich fehlt dir danach deine Fleischplatte, die du dann kriegst. Und wenn du dann nur einen kleinen Teller Nudeln bekommst, ist das natürlich im Verhältnis zu dem, was wir verbraten haben, Witz. Oder denen ist nicht klar, was wir da gemacht haben. Das weiß ich nicht. Eins und beiden. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich glaube, teilweise.
Oder wir sind verfressene Schweine. Ja. Das könnte auch sein.
Wie so Mietrescher sind wir da so durchgegangen. Rein. Und das heißt, wir mussten manchmal nachstopfen. Aber auf der anderen Seite muss man irgendwie auch das also von zwei Perspektiven sich anschauen, finde ich. Da sind halt diese Dörfer, die melden sich da ja auch in gewisser Weise freiwillig zu an und sagen, ja, wir haben Lust, hier das zu hosten. Natürlich bekommen die Hotels Geld und natürlich ist da so, aber da gibt es Freiwillige, die da jetzt hingehen, wie bei so einem Triathlon, die da unterstützen und sagen, okay, ich habe Bock, die Verpflegungsstation damit zu machen. Und dann setzen sie sich da halt hin und ich habe halt ja, und da gibt es halt bessere, weil die sich da sehr, sehr viel Mühe geben. Und da gibt es halt vielleicht auch welche, die geben sich nicht ganz so viel Mühe, wobei es ja immer noch außergewöhnlich ist, dass da welche freiwillig hingehen und dir ein Essen kochen.
Ja, so, vor allem, Hannes, was müssen Sie denn denken, ne? Weißt du, da kommt abends, die bauen da so ein Zelt auf, die haben Fressen in rauen Mengen und denken, oh Mann, das reicht aber locker für eine ganze Armee.
Ja.
Und dann kommen diese ausgehungerten, verfressenen Leute rein und stopfen sich alles da rein. Und innerhalb von 12 Minuten ist das Buffet abgemäht.
Ja.
Ah, das war schon krass.
Ja, aber dafür nochmal Shoutout an all die Helfer und Helferinnen, die da jetzt sich dann auch hingesetzt haben, tagsüber an den Checkpoints und quasi uns begleitet haben.
Die verstehen sie überhaupt nicht alles.
Verstehen sie nicht, aber ich finde, das muss man einfach mal erwähnen.
Das ist auch wieder hin.
Grazie mille, Perl.
Sehr gut.
Nee, ich kann leider nicht mehr sagen, schade. Aber es ist halt so, dass man schon sagen muss, dass das eine außergewöhnliche Atmosphäre schafft, dass da Einheimische dabei sind und der Mortenmann.
Und der Mortenmann. Der versteht uns auch nicht. Ist, glaube ich, ein Schwede, ne?
Ja, ist ein Schwede.
Mit dem hatten wir Krieg.
Wir hatten so ein bisschen Krieg mit dem, weil wir, er hat halt uns zu verstehen gegeben, dass jeder nur einen Riegel kriegt. Und wenn du so eine Tour machst, dann hast du halt entsprechend, du hast Bedarf. Du stopfst. Und ich meine, ich verstehe es auch. Die Leute greifen dann da rein, manche sehr unverfroren, greifen sich eine Hand voll und noch eine Hand und noch eine Hand. Und dann ist ja quasi der Vorrat schon alle, weil sie halt sich nicht richtig einschätzen können. Und dann
hat er ihn aufgeregt.
Und dann hat er sich ein bisschen.
Da hat er sich aufgeregt.
Und dann ist Hashtag Mortenhorten ist dann entstanden. Das heißt also, da musste was passieren. Und deswegen wurde nachher rationiert. Also wie im Krieg früher. Wirklich ganz schlimm. Ja. Wurde sehr hart rationiert. Und ich kann irgendwie die Beweggründe verstehen, aber gerade in dem Moment fand ich es manchmal auch ein bisschen schade. Das ist mein einziger kleiner Kritikpunkt, den ich an der Stelle setze. Und natürlich irgendwann nach 4 Tagen so Riegel essen und dieses Gelschlucken, diese Quallen, wie wir es genannt haben. Nach 4 Tagen Quallen hat man keinen Bock mehr drauf.
Schnauze voll, ne?
Ja, Schnauze voll von Qualle.
Ja, das ist natürlich, aber ich muss sagen, dass ich insgesamt, ich war auch irgendwann richtig genervt davon, dass es dieses Morden gibt, aber es ist trotzdem noch meiner Meinung nach sehr viel verträglicher als diese ganzen süßen, ob Zitrone, Orange oder Cola.
Ja, absolut.
Stell dir mal das vor nach 4 Tagen, wenn du dir das noch reinmachen willst. Die Dinger sind halt nicht dafür entworfen, dass du sie 4 Tage durchgehend frisst.
Nein.
Sondern die sind halt höchstens mal für eine lange Distanz und das ist ja auch schon eine grenzwertige Fresserfahrung.
Ja.
Und wenn du das dann 4 Tage am Stück Quallen frisst, ne, vielleicht ganz gut, dass er es rationiert hat. Das
ja. Gibt Durchfall vielleicht, ne? Wer weiß.
Könnte Durchfall geben.
Ja, also.
Vielleicht habe ich auch Quallendurchfall gesehen. Vielleicht. Das lasse ich offen.
Es ist aber, nein, also, ich finde auch, du hast vollkommen recht, es ist eigentlich, es ist so ein Hin und Her, weil diese Konsistenz von dem Gel ist ja ganz anders als von anderen Gels. Von anderen Gels hast du ja oft dieses sehr Flüssige, dass du es aufreißt und dir schwappt das eigentlich schon über die Hände und ja, dann hast du. Ja, das ist
doch volle Pisse, Alter.
Ja,
dann läuft dir das den ganzen Lenker voll und alles klebt, ja, das ist doch scheiße.
Das ist, finde ich auch nicht gut, aber dadurch kriegst du es halt schnell runter und wenn du dann so eine Art, das ist ja wie Wackelpudding. So von der Konsistenz.
Ja.
So, und wenn du das dann halt erstmal, das musst du erstmal so in den Mund nehmen und so ein bisschen fast schon abbeißen, schlucken. Und das ist komisch am Anfang, wenn man das nicht gewohnt ist. Aber dann muss ich auch sagen, das hat mir so den Arsch gerettet, weil ich auch am ersten Tag die Krämpfe gekriegt habe und das völlig falsch eingeschätzt habe. Und wenn du davon 2-3 Stück nimmst, ist die Welt wieder in Ordnung. Und das ist Wahnsinns. Also wir werden davon ja jetzt nicht, also soll keine Werbung sein, aber es ist irgendwie Werbung. Aus eigener Erfahrung ist es ein geiles Zeug.
Aber nur ein Gel.
Okay, nur ein Riegel.
Nur ein Riegel, ja, Hashtag der Mordenmann war Horten. Pissig. Der war pissig drauf.
Aber war, ja.
Ist klar, da, ne, sind 400 Leute, die wollen an deine Ware ran, die wollen an das gute Zeug und haben alle das P in den Augen, weil die denken, sie werden sterben, wenn sie jetzt hier nicht genug Morden kriegen. Dabei wäre theoretisch ja auch genug Versorgungspunkte auf der Strecke gewesen. Aber
und Leute, am Ende des Tages war er auch ganz nett. Ich habe ihn dann ja nochmal abends erwischt. Er war ganz, da hat er schon wieder ein bisschen glücklicher geschaut.
Aber die Legende vom Mordenmann finde ich trotzdem witzig, dass nachts der Mordenmann kommt und nimmt dir die Gels weg. ach ja.
Ja, und was natürlich ein absolutes Highlight auch jedes Mal ist, wenn man dann so durch Städte und Dörfer dort fährt, dass man sich dann da mal an so ein Café setzen kann, sich ein Käffchen kauft, ein bisschen die Landschaft mal genießt, dieses italienische Flair, vielleicht sich ein Eis mal gönnt und schnabuliert. Und das fand ich, haben wir definitiv diesen Spirit haben wir nachher gelebt. Und das fand ich sehr gut. Das haben wir nämlich bei der ersten Strecke, der ersten Etappe, nicht richtig hingekriegt, weil wir da auch noch nicht so richtig wussten, wie ist der Vibe. Und wir hatten auch Druck und wollten unbedingt ankommen. Und das wollten alle.
Außerdem die dauerhafte Todesangst.
Die dauerhafte Todesangst.
Dass man es vielleicht nicht schafft, bis ins Ziel und sterben wird. Ja.
Und dann haben wir ja so ein bisschen eine Schraube rausgedreht, sag ich mal, und dann war es geil. Und das hat mir sehr geholfen, diese Woche zu bestehen. Und bin da sehr dankbar für, dass wir das dann auch gemeinschaftlich so gemacht haben. Wir haben nämlich dann doch wirklich jedes Mal gesagt, okay, wir fahren gemeinsam. Das heißt, wir haben zwar am Berg unterschiedliches Tempo, wir haben auch in den Abfahrten teilweise ein unterschiedliches Tempo, weil wir warten jeweils unten oder oben aufeinander. Und das hat so einen besonderen Vibe reingebracht. Und dafür bin ich irgendwie, glaube ich, sehr, sehr dankbar, dass wir das so gemacht haben, um hier auch nochmal ein paar ernste Worte reinzubringen. Und vor allen Dingen mit dem Hintergrund, dass ich wirklich ja von einem halben Jahr, und jetzt wird es vielleicht ein bisschen pathetisch und so, aber von einem halben Jahr nun wirklich nicht in der Lage gewesen wäre, überhaupt Fahrrad zu fahren. Und dann in dem Moment habe ich mir ja dieses Ziel vorgenommen, ey, in einem halben Jahr ist dieses Event und das wäre hammerkrass, wenn ich das halt machen kann. Und das hat mich ja auch so die letzten Wochen und Monate sehr getragen durch Physiotherapie und Arzttermine. Und das dann machen zu können und zu merken, selbst dieses harte Brett, was sie uns da hingelegt haben, haben wir geschafft und irgendwie gemeinsam durchlebt. Das war krass und es gab halt auch wirklich einen Moment bei der zweiten Etappe, wo halt dieses Endstück wirklich sich endlos gezogen hat. Wie Kaugummi haben wir uns da über 10 Kilometer, 1000 Höhenmeter hoch gequält, wirklich gequält. Es war wirklich nicht mehr schön. Und ganz am Ende nochmal so 2-3 Rampen, die einfach wirklich verflixt waren. Und dann da oben anzukommen und zu merken, ey, das hat trotzdem geklappt, das war krass. Und da war so ein komisches Gefühl bei mir, so eine Mischung aus, ich hatte Hass auf die Veranstalter, dass sie uns diese Scheiße geben.
Damit bist du tatsächlich auch nicht hinterm Berg geblieben.
Ich habe sie nicht geflucht.
Was ich am ersten Tag rausgelassen habe, hast du dann, das war der zweite, ne?
Das war der zweite Tag.
Du hast am zweiten Tag rausgelassen, weil du bist reingekommen, dann kamen mehrere Leute auf dich zu, die dich halt auch filmen wollten. Und die hast du sowas von angefahren und hast gesagt,
ja,
verpisst euch mit eurer Scheiße.
Fiel mir nicht ins Gesicht.
Und das Gute ist, ich hab's auf Video, weil ich, alle haben auch gesagt aus Respekt, okay, der Mann ist wirklich sauer. ne? Hört man auch so schön auf dem Video, weil du durchfährst, du richtig pissig, hochrot, wirklich am Schnauzen, so, und du hast die Leute angeschnauzt.
Ja, ich habe vielleicht Worte benutzt wie fick dich.
Ja, aber vielleicht hast du das gesagt. Und dann kam der Moderator, hat dich halt durchmoderiert und gesagt, Johannes ist im Ziel, und dann hast du, oh, der ist wirklich sauer. Hört man noch auf der Tonspur. Dann laufe ich zu dir hin, mehrere Leute filmen dich, du fallst die alle an, sie sollen sich verpissen mit ihrer Scheiße.
Naja, die haben mir direkt.
Nein, Hannes, du hast es genau so gesagt. Fällt mir nicht ins Gesicht, das ist verboten in Deutschland. Dann hast du, ich habe natürlich drauf gehalten, weil ich bin da respektlos, das ist mir scheißegal, ich brauche diese Bilder. Ja. Und Hannes, auch du wirst dankbar sein, dass ich sie für eine Nachwelt aufgehoben habe.
Ja.
Ne? Die kannst du mal stolz deinen Enkeln zeigen oder so. Hier hat Papa
oder Opa,
oder Opa Hannes hat hier einfach unschuldige Aufbauer des Festivals und
beleidigt.
Beleidigt.
Einfach mal beleidigt.
Ins Mark rein. dann hat er Max Bube noch als Arschloch bezeichnet.
Nein, das habe ich nicht. Nein, 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 das habe ich wirklich nicht.
Nee, aber du hast ja auf jeden Fall ein bisschen rumgeflucht. Dann haben die alle die Kameras runtergenommen und dann habe ich zum Glück aufgenommen, wie du noch den Sester. Das war's, das Business ist durch. Fahrradfahren ist für mich Geschichte. Dann rastest du auch nochmal aus. Also da bist du schon runtergekocht. Also du rastest nur innerlich aus. Und man sieht es an deiner Körperspannung und Haltung quasi. Da kommt dann nochmal rüber Sätze, die du so in dich reinnuschest, wie, wo soll ich denn hier auch noch mein beschissenes Fahrrad parken? Weil die Mauer, wo du es abstellen wolltest, da waren halt schon ganz viele. Dann hast du, also ich wusste auch gar nicht, ob du wahrgenommen hast, dass ich noch um dich rumstand.
Nein, ich habe keins
hast
gesehen.
Du das so an ein anderes gestellt und dann so, ja, hier stehst du jetzt. Und dann hast du mit deinem Fahrrad geredet, warst richtig aggressiv, so. Und hast dann aber, und das ist das Erstaunliche, Hannes, du hast eine Kehrtwendung um 180 Grad innerhalb von so 12 Minuten, würde ich gesagt, hingelegt. Denn danach warst du wieder glücklich. Als du dann auch eine kleine Portion Pasta serviert bekommen hast und es gab ein kleines Bierchen, da drehte sich der Hannes wieder um und plötzlich sagte er folgenden Satz, morgen wird, glaube ich, auch geil. Und ich dachte, Moment mal, du warst doch durch mit dem Business.
Ja.
Und jetzt würde ich dich gerne fragen, Hannes, wie sieht das denn aus mit dem, vielleicht können wir die Szene auch nochmal einblenden, wie sieht das denn jetzt aus, Hannes, bist du durch mit dem Business?
Nein, bin ich nicht. Bin ich durch mit dem Business. Aber ich muss da zur Erklärung sagen, dass man da wirklich alle Emotionen gleichzeitig verspürt. Also es ist Schmerz. Es ist Freude, dass man es irgendwie geschafft hat. Es ist irgendwie aber auch Hass auf die Welt, weil es einfach so ein Schmerz ist. Es ist gleichzeitig irgendwie so eine komplette Erlösung. Man möchte heulen und lachen gleichzeitig. Und dann das richtig zu kanalisieren, das hat mir schwer gefallen. Also ich musste das erstmal sortieren und dass mir da direkt Leute ins Gesicht gefilmt haben, das war vielleicht nicht der beste Move, aber es war vielleicht auch nicht der beste Move von mir, die Leute dann da zu beschimpfen. Ich war einfach nur so echt so richtig gepisst, dass ich so dachte, ich war eigentlich, glaube ich, sauer auf mich selbst, dass ich es nicht so smooth geschafft habe, sondern dass ich mich sehr gequält habe.
Aber also niemand hat das smooth geschafft.
Ja,
also die Besten der Besten sind an dem Berg, sahen die aus wie
ausgespuckt
und ausgeschissen, also wirklich.
Ja.
Ja, also da sind viele so Wörter gefallen, die nicht, die gehören in eigentlich hier, müssten wir ab 18 machen.
Wegpiepen. Ja, aber dann kommt ja so eine komische Demenz rein. Also das ist dann ja wirklich, es ist ja immer so bei solchen Events. Du quälst dich und denkst, was für ein, und dann hast du es geschafft und 5 Minuten danach wäre es das Geilste der Welt. Und so ähnlich ging es mir auch. Also 5 Minuten danach habe ich irgendwie gedacht, okay, perfekt, passt. Es war irgendwie sauhart, aber es war irgendwie auch geil.
Das Schlimmste ist doch die Anzeige vom Wahoo, wenn du in den Berg reinfährst, dass er dann umschaltet auf die Seite Höhe.
Ja, das nervt mich auch richtig. Ich habe immer weggeschaltet, weil das hat mich psychologisch fertig gemacht.
Ich habe
gedacht, das Gerät will mich fertig machen.
Das will dich fertig machen. Das geht in dein Gehirn rein. Weil dann steht da ja dieser Berg, der sieht auf der kleinen Zeichnung, sieht er erstmal süß aus. Und dann steht aber da unten, steht der Maßstab. Und dann musst du da mal drauf gucken.
Ja.
Meistens ist das
1 zu 1 Million.
1 zu 1 Million. Und das Ding ist noch riesengroß. Und dann steht da noch verbleibende Zeit bei deinem Tempo.
Ja.
Und du bist gerade mal 10 Minuten im Berg. Der Strich hat sich an dem Berg noch gar nicht bewegt. Und dann steht da 1 Stunde 55.
Ja, das
und du
ist
denkst einfach nur, ey, ja, komm.
Ja.
Ja, komm.
Ja, komm.
Witzig, ist ein Komm, den man holen kann. Aber ich dachte, ich werde nicht mehr. Also das ist ja endlos lange Zeit. Das ist ja das Problem.
Ja, das ist wirklich, also auch da habe ich Krämpfe gekriegt auf dem Weg nach oben, war ich nicht so gut vorbereitet. Ich hatte auch nicht mehr so viel Vorrat mit dabei. Also, weil es war ja wohl portioniert, aber leider nicht ausreichend portioniert für mich in dem Moment. Ich habe dann schon noch irgendwelche Leute angeschnurrt.
Der Morten, Mann.
Ja, ich habe wirklich irgendwie Leute angeschnurrt. Und glücklicherweise hatte eine Amerikanerin, die mitgefahren ist, so einen zerquetschten Kuchen. Also so ein, weißt du, so, es gibt doch diese kleinen Sahneküchlein, die man so, und die hatte sie zum Glück vorne in der Tasche so leicht eingequetscht, noch ein Stück über, und das habe ich mir dann reingepfiffen. Und damit habe ich es dann irgendwie.
Du hast zerquetschten Kuchen aus einer fremden Tasche gegessen?
Ja, und damit.
Das ist Freundschaft.
Das ist Freundschaft.
Das ist Sinn der Tour de France. Dass man sich mit einer amerikanischen Fahrerin einfach einen zerquetschten Kuchen teilt.
Oh, und dann bin ich nach oben geflogen.
Geflogen?
Also. Nee, bin ich angekommen, bin ich.
Ey, ja, ich bin da, also du hast ja meine Ankunft nicht gesehen, weil ich bin ein bisschen vorgefahren. Ihr wart noch unten im Flussbaden.
Die hätte ich so gern gesehen.
Ihr habt euch auf 0 Grad, es gibt die auf Video, also keine Sorge, das gibt es alles. Es war tatsächlich, du kommst unten an Berg und du siehst hinten die Hütte, wo es endet. Und du denkst so, ach nee, das ist zu weit weg, es sollen ja nur noch 2 Kilometer sein, das kann die Hütte eigentlich nicht sein. Und dann siehst du da so einen DT-Swiss-Wagen, einen Airbus-Banner und so, oh nein, das ist das Ding. Und es ist einfach wirklich noch, es ist zwischen dir und dieser Hütte ist ein weiterer Berg. Und ab da wurde es ja erst richtig steil.
Ja.
Und das war auch gar nicht mehr quasi in dem Profil in der Karte drin, sondern da war nochmal eine extra Kurve. Wenn du hier angekommen bist, kannst du noch 3 extra Runden fahren. Und die musste man dann auch fahren.
Ja.
Du kamst dann aus so einem kleinen Tunnel raus und musstest dich dann die Skipiste quasi hochquälen. Und ich wurde wirklich auf die Ziellinie ausgeflogen. Ich hätte es, keine weitere Umdrehung hätte ich geschafft. Ich bin dort vor Ort und Stelle, bin ich umgekippt. Dann war ich kurz tot. Dann hat man mir dann alle vier nach oben gestreckt. Dann hat man mir eine Cola ins Gesicht gekippt, in Rachen rein. Da kam so ein bisschen die Lebensgeister wieder. Habe ich ein Aperol getrunken und ein halbes Bier. Weil das waren die Getränke, die da vor Ort waren. Ich war so durstig. Es gab nichts anderes gerade in Griffweite. Und dann habe ich mich davon quasi auch relativ schnell wieder erholt. Aber das hat wirklich richtig gesessen. Das hat tief ins Mark erschüttert. Und ich muss sagen, ich konnte deine wohlgewählten Worte, ich bin fertig mit dem Business, konnte ich schon ganz gut verstehen.
Ja, ich muss mich an der Stelle entschuldigen, zumindest.
Nein, entschuldige ich niemals.
Nicht,
wir haben keinen Podcast, wo wir uns entschuldigen.
Nee, aber ich habe da Worte gesagt.
Hast du auch wieder gesagt.
Ja, und das war aber nicht persönlich an irgendwen gerichtet, sondern das war so an diese Gesamtsituation gerichtet. Es war halt so, von wegen so eine Scheiße, ich will den Berg jetzt hier weg haben. Aber es war ja nicht, dass ich jemanden persönlich beleidigen wollte. Und falls sich jemand beleidigt gefühlt hat, möchte ich an der Stelle das nur revidieren und sagen, das war so nicht so gemeint und es tut mir leid, wenn das so aufgegriffen worden ist. Es war einfach, ich wusste nicht wohin mit meinen ganzen komischen, seltsamen Gefühlen, die ich so hatte. Und das wollte ich nur noch mal auch öffentlich sagen und nicht nur so neben den Zeilen. Neben den Pizzas und Aperols, die wir uns danach reingegönnt haben.
Ja, da hatten wir nämlich Ruhetag am nächsten Tag. Da haben wir uns wirklich.
Das war ein Novum. Das gab es, glaube ich, in dieser ganzen Historie der Tour de France so noch nicht, dass es einen Ruhetag gab.
Wohlweise gewählt.
Nach 2 Tagen wurde also gesagt, gut, ihr könnt euch jetzt einmal ausruhen. Den haben wir dann ganz locker und easy dort in dem Ort verbracht. Ich weiß gar nicht, wie der hieß. Ehrlich gesagt, da habe ich gar nicht mehr so richtig drauf geachtet. Am Passo Rollo, San Martino.
War das nicht San Martino?
Bin mir nicht sicher. Am Passo Rollo auf jeden Fall. Beeindruckende Gegend, aber leider mit dem Skilift versehen, damit auch relativ teuer.
11 Euro.
Ja, und wir haben da den ganzen Tag rumgeditschert. Wir haben entspannt, wir haben am See abgehangen, wir waren mit der Gondel oben auf dem Berg, wir haben Pizza gegessen, wir haben noch eine Pizza gegessen und wir haben dann eventuell auch nochmal ein Aperol getrunken und ein Bierchen gehabt. Und das war so für die Gruppendynamik, glaube ich, ganz wichtig. Auf der anderen Seite hat das immer die Gefahr, wenn du aussetzt überhaupt, dann merkt dein Körper erst, oh, warte hier, ich hatte eine Anstrengung.
Ja, vor allem, wenn du Aperol drauf kippst. Ne?
So,
das ist vielleicht jetzt auch nicht der schlauste Move. Aber wir haben ja eine feste Regel gehabt, ab 21 Uhr kein Bier mehr. Und schon konnte man am nächsten Tag um 8 auch wieder normal aufstehen.
Das stimmt, aber ich glaube, hätten wir diesen Ruhetag nicht gehabt, hätte ich vielleicht, ich hatte ein bisschen Probleme am dritten Tag dann, also ne, nach dem Ruhetag, die dritte Etappe, reinzukommen. Ich habe es richtig gemerkt, wie meine Beine so gesagt haben, so, bist du eigentlich bescheuert?
So muss es den Radprofis auch gehen nach dem Ruhetag. Wenn die sich da 12 Bier reingeschraubt haben auf Alm.
Und 3 Pizzen.
Da kommen die am nächsten Tag irgendwie nicht richtig in den Tritt. Käse irgendwie in die Knie gelaufen. So, da, ja. Irgendwie komme ich heute nicht in den richtigen Tritt.
Nee, ich bin nicht richtig reingekommen. Das hat ein bisschen gedauert. Und erst als wir quasi den ersten Checkpoint geschafft haben, also in das Zentralmassiv der Dolomiten reingerutscht sind.
Da sind wir wohl reingerutscht.
Also nachdem wir da angekommen sind, dann bin ich erst aufgeblüht wieder. Dann gingen die Beine auf, da hatte ich wieder Spaß und Freude, beziehungsweise irgendwie hat das da erst so richtig, hat mein Körper realisiert, hey, du musst jetzt hier wieder treten. Und bis dahin, darum fand ich es eigentlich, war der dritte Tag eher nicht so geil. Aber dann ging es irgendwie ab und dann wurde es auch richtig schön. Dann wurde es einfach richtig, richtig schön. Ich kannte das gar nicht so, beziehungsweise ich hatte das gar nicht so verortet in die Dolomiten. Das scheint ja, ist das Kalkstein? Ich bin Geograf, aber kein Geologe.
Ja, aber du hattest bestimmt mal Geologie, oder nicht?
Ja, also es gibt ja so es gibt doch in Thailand diese Kalksteinformationen. Wo quasi die so ausgewaschen worden sind und dann hast du solche zapfenartige Berge da stehen und das sieht ja so ähnlich aus. Deswegen glaube ich.
Thailand ist ja bekanntlich auch das Österreich von Südtirol.
Ja, so sieht das aus. Ja, so sieht das aus. Und das sind hammerkrasse. Ja, hammerkrasse Gebirgsformationen, die man da sehen kann. Das habe ich so nirgends bisher gesehen. Und das ist eine abstruse Landschaft, durch die man da fährt. Und sich da dann irgendwie so hoch zu quälen, ich glaube, da sind wir auf über 2000 Meter Höhe gekommen auch.
Passo Cella.
Ja, was wirklich sehr, sehr hoch ist. Und du fährst auf dieser Tour, sind wir durch eigentlich alle krassen Gebiete gefahren. Also es gibt so eine Art Rundkurs einmal drumherum um diese Formation und du fährst eigentlich von einem krassen Pass in den nächsten. Und das haben wir dann auch an einem Etappentag gemacht. Hammerkrass, wurde aber danach belohnt mit dem besten Essen der ganzen Tour. Und einer Spontanparty. Und zwar sind wir im wie hieß das denn? Oh Gott, ich bin so schlecht mit Namen.
Was guckst du mich an?
Ja, du warst ja auch da.
Hannes, das war irgendwann wie bei den Radsportprofis, ich auch, die nicht mehr wissen, in welchem Ort sie sind, weil sie einfach jeden Tag irgendwie das ändern. Ich hatte keinen blassen Schimmer, wo wir sind. Ist ja auch, reichen wir nach.
Der Ort ist bekannt dafür, dass dort eine sehr, sehr alte Eismaschine ist und die haben quasi schon eine jahrhundertalte Tradition.
Die haben quasi das Dorf um die alte Eismaschine rumgebaut.
Und so sieht
die haben sie dort in einer Berghöhle haben sie die gefunden.
Ja.
Und so
gestiftet von einem Kobold.
Richtig, genau. Und dann haben sie die Stadt drumherum aufgebaut. Dafür sind die bekannt.
Und die geht immer noch. Die pflegen sie und daraus haben sie uns dann auch wirklich original selbst handgemachtes Eis gemacht, was grandios geschmeckt hat. Das war das beste Essen, was man dort gegessen hat bisher auf der Tour. Das war Wahnsinn. Die hatten ein riesen Festzelt aufgebaut. Ich weiß nicht, ob es nur extra für uns war.
Doch, ich glaube schon.
Aber da ging die Post ab, da ging die Luzi ab.
Ja, aber
da kam der Alleinunterhalter.
Der war so geil, den will ich buchen für alles, was ich in Zukunft mache. Egal wo, dieser Typ muss kommen. Der könnte in Deutschland einen abreißen, ey, unfassbar.
Der auch mehrsprachig, also unterwegs, der konnte ja wirklich alles. Der hat Anton von Tirol gespielt.
Ja, der könnte,
neben Azzurro hat er plötzlich Anton aus Tirol gespielt.
Der könnte tatsächlich Rock am Ring, könnte der alleine unterhalten. Der könnte dort, der hat ja auch keine Pause gemacht, bis er irgendwann mal auf die Idee kam, irgendwie um 22 Uhr mal ein bisschen was zu essen, eine Kartoffel oder so. Da hat er kurz mal dann irgendwie Shakira zwischendurch über die Jukebox angeworfen. Aber ansonsten hat er bis dahin von Ankunft der ersten Fahrer oder wann wir ins Festheck gegangen sind, ich glaube, das war irgendwie 16:30, 17 Uhr oder sowas, hat der bis 22 Uhr einen durchgespielt. Und er
durchgeorgelt, hat das ganze Ding.
Nur Hits, Hits, Hits. Er hatte keinen schlechten Song. Und dann auch noch Wünsche entgegengenommen. und ich würde sagen, Hannes, hier müssen wir einsteigen. Und zwar haben wir noch eine Playlist da draußen rumschweben.
Oh, jetzt erwischst du mich aber gerade auf dem falschen Fuß. Da müsste ich jetzt einmal kurz gucken. Ich wollte den Song nämlich draufpacken, aber ich weiß gerade nicht, wie der hieß.
Ja, alles, den suche ich dir doch raus, gar kein Problem. Warte, pass auf. Wir setzen nämlich einfach nur einen Song drauf, würde ich sagen. Das ist nämlich unser Tour de France Song. Den hat er gespielt. Ich glaube, Vincent hatte sich den gewünscht und den hat er natürlich sofort drauf. Und den schmeißen wir jetzt auf unsere Playlist, die es bei Spotify gibt. Und zwar unsere Rollendisco. Powered by Wahoo. Und der Song heißt Guarda come dondolo von Eduardo Vianello.
Darf ich nochmal sehen? Ja, Guarda come dondolo.
Das ist er, den schmeißen wir drauf. Es gibt keinen besseren Song. Das ist mein Sommerhit, das ist mein Tour de France-Hit, der muss da drauf und ich würde sagen, damit schließen wir die Liste auch schon wieder. Da muss gar nichts anderes drauf, sondern nur dieser eine Hit.
Nur dieser eine Hit, der uns da begleitet hat. Ich bin da mitgegangen, obwohl ich den Text gar nicht kannte, aber es war Hammer. Also es ist ein Song, der geht auch in die Beine.
Der geht richtig in die Beine.
Ja, und das hat dazu geführt, dass wir alle auf den Tischen getanzt haben. Also eine ausgelassene Stimmung.
Wir haben Spaß. Die Bierfässer geleert.
Roll rein das Fass und ja, noch eins.
Ich glaube, das war die Stimmung, weil alle dachten, jetzt ist es ja so gut wie vorbei.
Ja.
Also es gab ja, das war Ende der dritten Etappe, es gab nur noch eine vierte. Alle dachten, jetzt lassen wir hier die Sau raus. Ne? Und für 2 Stunden war dort auch Sodom und Gomorra. Dann wurde plötzlich die Rotweinpackung aufgerissen, Prosecco wurde verteilt.
In man hat schon untereinander Speichel ausgetauscht. Obwohl
wurde
man,
dann geküsst?
Weiß ich nicht. Ich wollte jetzt gerade ein bisschen dramatisieren.
Du wolltest dramatisieren, ne? Es war eine Riesenordnung. Es war eine Riesenorgie.
In Radhosen, eine Riesenorgie in Radhosen.
Richtig, und das war erstaunlich, was dort, wie schnell das eskalieren konnte. Das fand ich krass. Und tatsächlich, für einen Moment, Hannes, haben alle abgeschaltet und haben nicht an morgen gedacht. Ja. Niemand hat darüber überlegt, was das für Konsequenzen geben könnte, was passieren könnte, weil auch angekündigt wurde, morgen starten wir eine Stunde später, 9.30 Uhr.
Und es wird entspannt, haha.
Ja, am Arsch, nix entspannt. Das war nochmal eine richtig kranke Etappe, die vierte. Aber man muss auch sagen, von den Bergen her natürlich nicht das, was wir vorher gemacht haben. Und deswegen ging es auch schon entspannter von den Bergen, von den Beinen runter. Und ich glaube, Hannes, ich bin ein Mann für die zweite Hälfte. Also man würde mich in den zweiten 45 Minuten aufstellen. Ich brauche erstmal die ersten 2-3 Tage pedalieren, um reinzukommen in die Berge. Und dann bin ich aber...
Das ist mir aufgefallen.
Dann bin ich eine Bergziege.
Es war so, als hätte jemand nochmal so ein bisschen Schub gegeben. Nochmal extra ein bisschen was in die Reifen reingepumpt oder irgendwie...
Ich brauche 2 Tage einmal Vollbelastung, damit ich da reinkomme. Dann ein bisschen Aperol drauf gießen.
Hast du denn auch ein Kompliment bekommen, als du jetzt wieder zu Hause warst, wie du jetzt aussiehst?
Nee.
Nach den sportlichen 4 Tagen.
Ja, das haben wir uns ja auch mit Quattro Formaggi wieder dicht gemacht. Ne? Ich glaube, das sind keine erstaunlichen Ergebnisse.
Die ich hab Komplimente gekriegt.
Du hast Komplimente
gekriegt. Es pfiff durch die Straßen. Es wurde gesagt, Mensch, du hast ja eine richtig schöne Radfahrbräune, weil das sieht man jetzt hier vielleicht nicht mehr ganz so sehr, aber das war hier ein richtiger Abdruck. Nee,
leider vergeht das ganz schnell. Ne?
Ja, und ich hätte einen strafferen Oberkörper.
Oh.
Ja.
Das wurde gesagt.
Das wurde gesagt.
Von fremden Leuten.
Nicht ganz.
Sie, Sir, haben einen wunderbaren, straffen Oberkörper. Dankeschön.
Und dabei habe ich nur die Beine bewegt.
Einen schönen Tag wünsche ich Ihnen noch. Ja, das denkt man ja immer. Bei mir ging es aber mehr in den unteren Rücken tatsächlich und in die Schultern als nachher die Beine. Die habe ich weniger gespürt, obwohl dann nachher da die Krämpfe kommen. Aber die sind ja die ganze Zeit sich am Bewegen. Der Rest des Körpers muss das ja stabilisieren, was da unten passiert.
Ist so.
Und dementsprechend, da ist auch, glaube ich, viel Spannung drauf und da wächst der Muskelkorpus.
Also ich glaube schon, dass das was mit einem macht. Und ich glaube auch, dass du so viel, wie wir da jetzt verbraten haben an Kalorien, so viel kannst du gar nicht aufnehmen. Glaube ich auch nicht. Also wir versuchen das ja schon immer, dass man das so, aber ich glaube, das geht nicht auf.
Wieso, was sind denn 4.500? So 4 Pizzen oder so.
Ja, aber das hast du ja nie gegessen. Also wir haben...
4,5 Pizzen.
Das Krasseste war, als wir wirklich...
5 Pizzen wahrscheinlich.
Ja, vielleicht. Aber das Krasseste war ja, dass wir haben uns die ja auch geteilt teilweise. Also wir haben ja nicht jeder 5 Pizzen gegessen.
Das Nein, ist Quatsch. Das ist Quatsch. Aber wir haben ja noch jeder noch 2, 3 Mortenriegel gegessen.
Das ist richtig.
Kuchen.
Das ist auch richtig.
Cola.
Das ist auch korrekt. Fanta. Das ist auch richtig.
Dann Kekse.
Das ist auch richtig.
Brote mit Käse. Parmesan. Alles Mögliche, was aufgeschnitten wurde dort.
Aber eigentlich hat man alles in sich reingeschopft.
Dann Morten gab es noch in der Radflasche. Ich glaube, das hat 320 Kohlenhydrate. Ich will nicht wissen, was das an Kohlen, Kilo. Also ich denke schon, dass wir in die Nähe gekommen sind.
Ja, vielleicht.
Vielleicht nur nicht mit den richtigen Sachen. Ich denke mal, dass der Radprofi an sich, ne, also mit dem ich mich jetzt hier vergleichen möchte.
Ja, ist jetzt ja auch berechtigt.
Dass da abends tatsächlich jetzt, sagen wir mal, am dritten Tag der Tour de France wird jetzt nicht Quattro Formaggi gegessen.
Einfach ist ja nur so geil, wenn rauskommt, dass die wirklich alle so einen riesen Quattro Formaggi essen. Jeden Tag.
Warum nicht? Ne? Ich meine, da ist viel Gorgonzola drauf, das kann ja nicht schlecht sein. Das ist ein edler Käse. Das ist was Edles, ne?
Das ist was Edles, ja.
Und dann mit Peperoniöl.
Hast du dir eigentlich.
Ich hätte jetzt schon wieder Bock.
Ja, jetzt hätte ich auch wieder Bock. Aber hast du dir irgendwas zu essen gewünscht, als du denn zu Hause angekommen bist? Also, ich habe mich ganz klar gesagt, ich möchte keine Pizza.
Das nee, war, es gab Pizza.
Echt jetzt?
Ja, ich dachte, ich runde den das Ganze, das muss man jetzt auch dazu sagen, wir haben Samstagabend, war Ende, Abschlussparty. Und wir sind relativ früh, haben wir uns verzogen, weil wir am nächsten Tag um 6 Uhr ins Auto gestiegen sind. Ja,
wir hatten noch 14 Stunden
Fahrt vor uns. Und dann sind wir 14 Stunden durchgeballert. Ja. Wir haben 2 kleine Mini-Pausen gemacht.
Ja.
Und dann sind wir durchgeheizt bis nach Hamburg, / nach Kiel. Und haben uns dann, waren wir dann zu Hause. Und ich habe auf dem Weg, als du gefahren bist, eine Etappe, da habe ich mir schon eine Pizza bestellt für den Moment, wo ich ankomme, weil ich dachte, ich schließe ab, wie ich angefangen habe. Das Erste, was ich gegessen habe.
Das hast du mir gar nicht erzählt.
Als wir in Italien angekommen sind, haben wir eine Pizza gegessen bei Famila, beim Supermarkt.
Ja, und jetzt hast du auch bei Famila einige bestellt? Oder?
Nee, das gibt's leider hier nicht. Also, klasse Supermarkt, ne?
Ja.
Wie die den da gemacht haben, verstehe ich nicht, warum in Deutschland die Supermärkte so ein Riesenhaufen Mist sind im Vergleich dazu.
Ja.
Also die haben riesige Gemüse- und Obstabteilung und da dran ist immer so eine frische Abteilung, wo man sich ein leckeres Mittagessen holen kann. Ne, da, bei uns gibt es ja manchmal in so fancy Läden gibt es nochmal eine Sushi-Bar oder sowas.
Ja, so. Aber das war noch mehr.
Das halt in Italienisch. Ja. Es gibt da so Oliven,
Pizza,
Focaccia. Ja. Irgendwelche eingelegten Dinger, die du da draufklatschen kannst. Die machen alles frisch. Die haben da 2 riesige Pizzaöfen und dann wird das durchgeschoben und so eine halbe Pizza, also ein riesen Schlachtschiff, so 2, das wäre bei uns, wäre das wahrscheinlich eine normale Pizza, kostet 2,50 Euro aus dem Supermarkt raus. Nee. Und das ist eine Pizza, die kriegst du bei uns beim Italiener so nicht.
Nee, kannst nicht knurren, ne?
Kannst nicht meckern.
Ja, es ist wahr. Und dann hast du das wirklich nochmal abgerundet mit einer Pizza. Hast du wieder eine Quattro Formaggi bestellt?
Ja, eine Quattro Formaggi bestellt. Und dann habe ich auch gesagt, nu ist gut mit Pizza essen. Jetzt habe ich, damit habe ich quasi den Vogel abgeschossen. Weißt du?
Ja, du hast es übertrieben. Du hast bereits, du hast deinen Körper quasi herausgefordert und der hat dir gesagt, nee.
Genau wie beim Radfahren habe ich das bei, der hat auch irgendwann gesagt,
nee. Du kriegst einfach das Balanceverhältnis nicht richtig hin.
Nee, ich kriege das nicht hin. Nee, ich wollte auch damit abschließen, weil das ist natürlich ein toller Abschluss gewesen, noch einmal was Italienisches zu essen, auch wenn du dann in Hamburg bist. Und da konnte ich dann seelenbefriedigt und schön umwogen, konnte ich einschlafen und ich habe wirklich gepennt wie ein Stein.
Ich muss sagen, dass ich das auch getan habe. Also ich bin sofort eingeschlafen. Ich habe es gerade noch so reingeschafft in die Wohnung und die ersten Sachen auspacken und dann sozusagen den Gammel-Effekt ein bisschen vorbeugen, weil natürlich diese ganzen stinkenden Sportklamotten da drin, die haben wir ja nicht waschen können, diese ganzen Trikots. Und die habe ich dann nochmal schnell in die Wäschetrommel geworfen.
Ey, es tut mir auch so leid.
Ja, du hast dann auch noch deinen Drecksscheiß bei mir vergessen. Es tut mir so leid. Ich habe nur so einen sauer riechenden Beutel gefunden. Das, was ist das denn?
Ein alter Kuhkopf drin oder was?
Wer hat denn hier in den Beutel geschissen?
Wer hat den Biomüll in mein Auto gelegt? Nee, tatsächlich war es ein skurriler Zufall, aber ich habe nichts im Auto liegen lassen, außer meinen Sputzwäschebeutel tatsächlich.
Mhm,
Zufall. Wo vom ersten Tag quasi das Trikot ganz unten langsam vor sich hin moderte. Das ist irgendwie liegen geblieben. Ich wollte abends die Waschmaschine anwerfen und dann stelle ich fest, ich habe ja nur saubere Klamotten dabei.
Was für ein Zufall.
Ja, das gibt's ja gar nicht. Ich habe hier gar nichts. Und dann war ich ein bisschen verwundert und dachte, Moment mal, wo ist das Ding? Habe ich das in Italien einfach am Haken hängen lassen?
Nee,
ich habe es dir reingelegt, damit du das schön waschen kannst, Hannes. Mhm. Und ich danke dir. Es riecht ganz angenehm. Schönes Waschmittel, was du da hast. Herzlichen Dank.
Ja, bitte. Das habe ich natürlich gern gemacht und dann bin ich sofort eingeschlummert und ich muss auch dazu sagen, dass ich dann die nächsten Tage, ich habe mir, das ist nicht unbedingt, also ich mag ganz gern auch mal einen Salat essen, aber so in der Art, in der Vielfalt, wie ich mir jetzt Salat gemacht habe, habe ich lange nicht gemacht und das war auch köstlich, weil wir hatten ja, also ich genieße es ja, Pizza ist mein Lieblingsessen, das muss man dazu sagen, Pizza ist mein Lieblingsessen und danach kommt Falafel und wenn,
Falafel?
Nein. Falafel-Wraps, richtig geil. Doch,
Falafel viel
richtig
zu trocken.
Gut gemachte, frische.
Ganz oft viel zu trocken.
Ja, weil das schlechte Falafel sind, aber richtig geile Falafel sind richtig, also das ist.
Alles, das Beste auf der ganzen Welt. Hackbällchen Toskana. aus der Knurrtüte. Ich weiß gar nicht, ob man sowas noch kaufen kann, diese Knurrtüte.
Ich weiß es auch nicht, ehrlich
gesagt. Steht Hackbällchen Toskana drauf. Das Grundprinzip kann man auch Veggie machen. Heißt, ich gebe hier kurz einen Exkurs in leckerer Sache. Das ist ein Kindheitsessen. Das gab es ganz, ganz selten früher und war ja das Leckerste, was es gibt. Also, du reißt diese Tüte auf, kippst die, so, ich glaube, in 200 Milliliter.
Jedes gute Rezept fängt damit an, dass man eine Tüte aufreißt.
Erstmal eine Tüte aufreißen und dann rührst du das in 200 Milliliter Sahne rein.
Oh Gott.
Und dann werden kannst du aus Hack machen, aber inzwischen geht das natürlich auch vegetarisch, gar kein Problem, ne? Da gibt es Alternativen. Formst du Bällchen, die werden nicht angebraten oder was auch immer, die packst du in eine Auflaufform, dann kippst du das drüber und dann werden zwei Packungen Mozzarella darüber verteilt, ab in den Ofen für 20, 30 Minuten oder so und dann dickt diese Soße quasi an, diese Fleischbällchen werden in dieser Soße gekocht, schrägstrich durchgebraten, die werden aber ganz weich und lecker und saftig und dieser Mozzarella darüber gibt dem Fett in das Hackbällchen ab. So, dazu machst du zwei Beutel Reis, setzt dich, da lädst du mal jemanden ein, den du sehr gerne hast und dann setzt ihr euch hin und dann wird, ich kann dir sagen, wenn die
Person... Hast du Blähung danach?
Dir geht's schlecht. Nein, wenn die Leute das nicht kennen, dann werden die fragen, das ist ja Wahnsinn. Wie hast du das denn gemacht? Das ist ja so lecker. Und das darfst du nicht zu oft essen. Klar, wegen den ganzen Sachen, die langsam deinen Körper versetzen, die in dieser Tüte sind. Ne, das löst dich langsam auf. Das darfst du nicht zu oft machen. Aber auch gleichzeitig, weil es so lecker ist, das muss man sich erhalten. Das gibt es bei mir nur ganz, ganz selten. Aber hin und wieder, wenn ich dann...
Aber hast du da jetzt einen Tipp, welche vegetarische oder vegane Alternative du dann nimmst? Also vegan geht ja nicht, weil du da ordentlich Sahne und Mozzarella-Käse drauf machst.
Kannst du doch... Ah, okay.
Aber das ist nicht dasselbe.
Nee,
das
geht nicht. Nee.
Aber das Fleischersatzding, hast du da einen Tipp? Darf man das hier sagen?
Soll ich mal was sagen? Ja, ich sag das einfach. Ist auch kein Geheimtipp, gibt's ja überall. Von Rügenwalde, das Hack, da gibt's aber das Körnige.
Ja.
Und es gibt noch das andere, das sieht tatsächlich aus wie so, als hätten sie Schwein und Rind, hätten sie wirklich miteinander.
Ist das so in so einer, auch in so einer klassischen Hackpackung?
Ja, und da ist auch
eine klassische so ein
Hackabtropf.
Was ist denn das schon allein? Eine klassische Hackpackung.
Darunter ist auch so ein klassisches Hackabtropfblatt, wo, und da läuft auch ein bisschen die Flüssigkeit drauf.
Ja.
So, und
ein Hackabtropfblatt.
Die Dinger oder von, ich glaube, von unserem Freund, dem Captain Iglo.
Mhm.
Gibt es auch fertige in der Tiefkühlung.
Also
Achtung, Tiefkühlung. Nein, nicht auch Bällchen.
Ja, also die sind schon gerollt, die sind schon vorgerollt.
Das sind fertige gerollte, genau. Ja. Bei dem anderen musst du selber rollen.
Ja.
Und die sind fertig gerollt und auch schon fertig gewürzt und fertig vor Hackbällchen Toskana. Kurz auftauen, ab in
die... Von Iglo gibt es Hackbällchen Toskana quasi vorgefertigt, vorgerollt, ohne die Soße allerdings.
Also, ja, natürlich, ohne die Soße, einfach ganz normale Hackbällchen. Jetzt nicht Hackbällchen Toskana, aber die sind ready to go for Hackbällchen Toskana. So, ich weiß auch gar nicht, was das Toskana in Hackbällchen da macht. Das ist wahrscheinlich wie eine Tomatensoße.
Ja.
So, und dann kippst du die einfach in eine Auflaufform, lässt die kurz antauen, Tüte anrühren, rüberkippen, Käse drauf, Reis dazu, schwelgen. Bei mir in Kindheitserinnerungen und
aber
bei euch sind es ganz neue Erinnerungen, die ihr sammeln könnt. Und ich sag dir, da kannst du dir deine Falafeln ganz woanders reinstecken. Das schmeckt scheiße. Das ist richtig lecker.
Aber das ist das denn so, dass dann auch Menschen, die jetzt mit dir das gegessen haben und die nicht diese Kindheitserinnerung?
Ich habe meine Frau überzeugt.
Ja, okay, die hat jetzt mit dir dieselbe Kindheitserinnerung, oder was?
Nee, die hat neue aufgebaut. Neue Erwachsenen-Erinnerungen.
Ja, aber also kann sie das nachempfinden? Also hat sie das, als sie es gegessen hat, beim ersten Mal? Wir reden vom ersten Mal.
Natürlich kann sie das nachempfinden. Das ist Sahne, Hannes. Sahne, die mit einer Soße aus
mit
der
Mozzarella-Käse.
Mit Mozzarella-Käse. Natürlich, das kann jeder Mensch nachempfinden, dass das geil schmeckt. Daran ist nichts verkehrt.
Das ist so, eigentlich so abartig.
Das ist so geil, Hannes. Wann hast du das letzte Mal gegessen?
Ja, schon tatsächlich Kindheit. Ich habe es echt ewig nicht gegessen.
Hattest du das nicht irgendwann mal, als du hier warst, bei mir? Habe ich das nicht auch mal für dich gemacht?
Nein, anscheinend gehöre ich nicht zu den besonderen Leuten,
die dann
vergönnt werden.
Dann werde ich das vielleicht heute Abend. Soll ich nochmal Hackbällchen Toskana machen?
Ja, das möchte ich. Also, und ich möchte gerne auch also beide Varianten mal kennenlernen. Einmal, wie das mit Iglo schmeckt, ohne jetzt zu viele Namen hier zu droppen. Also die Fertigvariante und auch die selbstgerollte, ob das geht. Weil da bin ich jetzt ein bisschen kritisch, weil da weiß ich nicht genau, ob die vegetarischen Hackvarianten das schon erbringen.
Die können,
den
die können,
Rollfaktor.
Also ich sag dir, wenn das du da mit meinem Bulettenrezept rangehst, ne, dann wird das was.
Dann wird das was?
Ja.
Was machst du da rein? Fleisch?
Ich mach da Fleisch rein, also Hälfte Sojahack, Hälfte Fleisch, Rind, feinstes Tartar. Das Wichtigste ist ja ist beim normalen Hackfleisch früher genauso gewesen, aber ist jetzt auch bei anderen
Bindemittel.
Es muss ein bisschen Bindemittel rein. Ne? Ich schlage da mal ein Ei rein.
Ja, ist so wichtig, ne?
Ein schönes Ei rein, ein bisschen Paniermehl, ein Zwiebelchen, aber ganz fein geschnitten und auch nicht zu viel, weil wir wollen hier den Urgeschmack des Fleisches, schrägstrich unsere Sojas, wollen wir beibehalten.
Ja.
Soll nicht alles nur nach Zwiebeln schmecken. Pfeffer, Salz und ein ganz kleines bisschen Cayennepfeffer und ein Klecks Senf. Ende der Geschichte. Das alles vermengen, daraus ja. Bällchen formen und ab geht die Luzi.
Ich bin auch Freund von diesem Rezept. Es gibt ja dann so Leute, die da noch rumexperimentieren.
Kräuter mit reinmachen.
Oder? Ja, oder, oder Feta. Oder sowas. Also, weißt du,
nein,
so eine angeblich um eine spezielle Note mit reinzubringen, die sind aber.
Kein, nicht bei Hackbällchen Bifteki. Da soll jetzt hier kein griechischer Einfluss rein.
Das na, ist ja Toskana. Ist Toskana. Toskana,
Mozzarella, Caprese, Lecker Schmecker, Knorr. Wir haben noch nie so viele Marken genannt.
Ja.
Eine Marke, die ich gerne nenne, ist zum Beispiel Pillar Performance. Mega geiles Zeug, haben wir jetzt auch auf der Tour dabei gehabt. Und zwar. Jeden Abend vorm Schlafen gehen, Shaker nehmen, zwei von diesen Scoops, wie wir Engländer sagen, dort reinmachen, also zwei Löffel reinmachen, das ist ganz wenig, ist das nur.
Das sind zwei Mini-Löffel.
Das also sind zwei Mini-Löffel, aufshakern, trinken, pennen gehen. Mega, mega geil.
Ja.
Und es ist bewiesen. Alex hier von InScience hat es letztens auch nochmal in seiner Story gepostet. Dort hat er mit dem Whoop-Band hat er festgestellt, dass er seitdem er das nimmt, einfach besser schläft.
Das hat positiven Einfluss auf deine Regeneration.
Sexy.
Es ist auch bei uns jetzt nochmal bewiesen, also ich hatte wirklich keinen Muskelkater. Keinen Morgen, an dem ich aufgestanden bin. Klar hatte ich schwere Beine, das, du merkst schon.
Hattest du einen normalen Kater?
Normalen Kater. Ich hatte einen normalen Kater, aber keinen Muskelkater. Danke, Pillar. Nein, aber es ist halt schon so, dass gutes, hochwertiges Magnesium schon bewirkt, dass man wirklich schnell recovert. Und das können wir nur empfehlen.
Kein Shishi, sondern wirklich einfach nur feinstes Magnesium in bester Qualität. Und das könnt ihr jetzt für Erstbesteller, gibt es hier auch einen kleinen Rabatt. Da gehen wir mal fröhlich ran und sagen hier 15% könnt ihr euch abholen mit dem Code Plattfuß auf pillarperformance.eu.
Ist ein australisches Produkt, eine australische Firma.
Richtig.
Hochwertiges Magnesium, vergleichbar mit dem Magnesium, was man in der Apotheke kriegt. Absolut nicht vergleichbar mit dem Discounter-Magnesium.
Nein, pfui.
Pfui.
Teure Pisse.
Genau, und das ist in dem Fall wirklich ein Gamechanger und wir können es euch nur ans Herz legen. Probiert es aus, nutzt den Code. Wir freuen uns, wenn ihr das genau so seht und bestätigt.
So sieht das aus.
Werbung Ende. Müssen wir ja sagen, wir haben zwar nicht Werbung Anfang gesagt, aber wir müssen jetzt wenigstens sagen Werbung Ende.
Ja, hast du recht. Haben wir ja. Gekennzeichnet, muss reichen.
Haben wir gekennzeichnet.
Ja, ja ich glaube, wir können, Tour de France, Hannes.
Ja, können wir einen Strich runtermachen, ne? War sehr italienisch die Woche, hat Spaß gemacht. War also kurzes Fazit.
Würdest du es wieder machen?
Ja, ich wollte dich auch gerade genau dieselbe Frage stellen, wollte ich dir. Wahrscheinlich, ja.
Jederzeit.
Ich glaube, ich bin so dusselig und würde es wieder machen, auch wenn ich echt gelitten habe.
Ich bin zu blöd dafür.
Ja, ja, wahrscheinlich auch.
Ich muss sofort mich wieder anmelden. Zack, Bums, hier hast mein Geld.
Und ich glaube, das ist das, was du schon vor ein oder zwei Folgen mal gesagt hast. Es ist dieses verdammte Dopamin. Weil dabei wird ja, wenn du diese Abfahrten runterknallst, und die sind wirklich grandios zum Teil gewesen, wird so viel Dopamin ausgestoßen, dass du jauchzen würdest vor Freude, wenn man das. Also ich habe teilweise so gedacht, Alter, krass, wie geil. Ja. Weil es waren wirklich astreine, butterweiche Asphaltfahrten, die wir da runtergelegt haben. Und es, also ich weiß nicht, es ist so ein krass gutes Gefühl. Auch wenn man natürlich immer so ein bisschen auch Angst hat, dass man die Kontrolle verliert, dass man sich auf die Schnauze haut, dass da jetzt vielleicht irgendwie unerwartet ein LKW um die Ecke kommt und einen mitnimmt.
Klar,
aber dieses Risiko.
Durchgehende Todesangst, aber das ist ja auch irgendwie Dopamin.
Ja, ich glaube, ja. Ich glaube, das ist diese Kombination.
Das ist das Gleiche.
Es ist diese Kombination aus der Abfahrt und dem Gefühl, man könnte jederzeit vom LKW erfasst werden.
Klasse. Das lieben ja die Leute. Und das macht Radfahren zu einem einzigartigen Sport.
Ja, und daher würde ich sagen, alle, die noch nicht die Chance hatten, daran teilzunehmen, es ist euch wärmstens ans Herz gelegt. Und mein Fazit
ist. Nur wenn ihr cool seid, keine Arschlöcher.
Aber mein Fazit ist, macht es nicht, wenn ihr ungeübt seid, sondern bringt ein bisschen was an Kondition und an Radfahrskills mit. Ansonsten werdet ihr vielleicht wenig Spaß haben.
Naja, wir haben es ja auch geschafft. Aber wir hatten weniger,
ja, aber
weniger Spaß. Wir hatten, glaube ich, mehr Spaß als manche andere.
Ich glaube, wir reden uns auch immer ein bisschen schlechter, als wir dann vielleicht sind. Also wir sind
wollen
natürlich
anderen Leuten auch Mut geben.
Ja, wir sind vielleicht nicht ganz vorne, aber wir sind auf jeden Fall immer im Mittelfeld. Wir sind auch nie die Letzten, die reinfahren. Und das heißt ja auch, wir bringen schon eine gewisse Kondition mit und vor allen Dingen auch technische Skills. Also dadurch, dass wir ja auch regelmäßig Radfahren, weiß man ja, wie man mit seinem Fahrrad umzugehen hat und kann gewisse Situationen Situationen einschätzen und das ist schon wichtig. Also so als also Menschen, die gerade angefangen haben, vielleicht vor 4 Wochen Fahrrad zu fahren, denen würde ich es nicht empfehlen, direkt mitzumachen.
Ja, Hannes, aber die kommen auch nicht auf die Idee, sich gleich bei der Tour de
France. Ja, ich wollte es ja nur mal vorab wegnehmen, so ein kleiner Spoiler. Ne?
Also ab 4 Wochen geht?
Ab 4 Wochen würde ich langsam sagen.
Ab 4 Wochen absolute Empfehlung der Anmeldung.
Ja. Und ja. Was dein Fazit?
Ja, ich habe das ist ja genauso wie Marokko, Hannes. Direkt danach sage ich nie wieder. Inzwischen denke ich auch wieder, ach, war das doch auch schön. Ne?
Ach, aber da hast du auch noch ein halbes Jahr später teilweise gesagt, muss ich nicht nochmal machen.
Ja, da lag es vor allem daran, dass die Distanz ist ja einfach nochmal dann dreifach so lang. Und vor allem geht es nachher ja in Substanzen rein, wo die Leute sich selber verstümmeln und also.
Naja, du hast halt Schlafentzug und also Quatsch, das haben wir ja nicht. Nee, also wir sind ja tagsüber gefahren, wir sind zu humanen Zeiten. Krasser
Unterschied, das stimmt, ja.
Ja, und du musst nicht noch wie so ein Packesel deinen ganzen Kram selber noch über die Berge schleppen. Also das ist ja schon nochmal, es ist eine Herausforderung, aber es ist ja nicht dasselbe Survival-Mode-Level.
Aber ich habe mir heute nochmal die Bilder angeguckt, auch aus Marokko, von der Landschaft da.
Ja.
Schon heftig. Das ist schon heftig, ja. Also auch richtig heftig schön. Und ich glaube, Marokko einfach nochmal mit dem Mountainbike durchkreuzen, obwohl da jetzt ja gerade ganz schreckliche Erdbeben waren.
Ja.
Hab auch erstmal gestern meinem Typen, der mich damals gerettet hat und mir das Haus zur Verfügung gestellt hat, aus dem Nichts, wo ich pennen konnte, den habe ich auch nochmal angeschrieben. Zum Glück ist da alles in Ordnung geblieben, aber die Region hat schon schwer erwischt.
Und die nächste Mittelmeerregion mit Libyen hat eine heftige Flut gerade, also am Mittelmeer geht es rund. Also ich glaube, in Griechenland waren auch krasse Fluten. Es ist echt uncool.
Ja.
Klimakrise, ole. Aber da sind wir der falsche Podcast für.
Hört das bei Luise Neubauer.
Ja, und informiert euch darüber.
Genau. Naja, also ich würde sagen, das ist halt wie bei Marokko. Irgendwann Schmerz vergeht, was bleibt. Das ist halt einfach die gute Erinnerung. Wir hatten ja auch man macht sich ja die ganze Zeit darüber lustig, dass man im Arsch ist. Also es ist ja nie wirklich alles ernst gemeint. Und auch wenn wir irgendwie Leuten gesagt haben, ey, das ist ja der größte Scheiß, war das ja nie ernst gemeint, weil wir haben ja direkt danach gelacht, mit dem Bier angestoßen und sind dann ins Bett gegangen, um am nächsten Tag die nächste Etappe zu fahren. Wenn es wirklich scheiße wäre, würde man ja einfach aufhören nach einem Tag. Dann würde man sagen, ey Leute, das ist nichts für mich, ich bin raus. Kannst du ja einfach machen, kannst ja nach Feldritt zurückfahren, da wäre unser Auto gestanden, hätte man drinnen pennen können und dann fährst du von da Tagestouren. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht ja darum, das gemeinsam zu machen, gemeinsam ins Ziel zu fahren. Wir haben viele neue Leute kennengelernt auf der Strecke.
Ja.
Vielleicht nicht auf der ersten Etappe, weil da habe ich nie die Zeit gefunden, viel zu reden. Aber dort wurde es dann ja auch irgendwie also hat man sich dran gewöhnt und konnte mehr reden und hat viele Leute getroffen und dementsprechend Ziel erfüllt. War eine große Herausforderung, hat aber auch viel Freude gebracht. Also ich würde sagen, das Verhältnis stimmt.
Das kann man machen. Und gleichzeitig muss ich nochmal sagen, und darüber habe ich auch nochmal so ein bisschen nachgedacht. Ich glaube, wir waren in einer
Fickt euch, muss ich sagen.
Wir sind in einer sehr privilegierten Situation da auch gestartet. Und das ist vielleicht manchmal.
Wieso das denn?
Ja, weil wir bekannt sind mit vielen Leuten dort. Also wir fahren da ja nicht das erste Mal mit, das ist das erste. Also man kennt schon wieder ein paar Nasen vom letzten Jahr. Und wir sind ja dadurch, dass wir ja doch sowas wie
Ich sag es, Hannes.
Wir sind
Was willst du sagen?
Ich will sagen, wir sind ja nun in der Situation,
dass
wir sind
Promis. Ja, willst du das sagen?
Nein, bin ich nicht wirklich.
Worauf willst du hinaus?
Ja, aber so richtig, also so in die Richtung schon.
Warum sagst du es dann?
Was
willst du, was ist aber die Message?
Die Message außer, ist
jetzt,
die,
wir sind dass du jetzt allen verkündet jetzt, hast, dass du ein Promi bist.
Nein. Also, ja, schon. Aber auf der anderen Seite, ja, man steht ja im besonderen Fokus dort, aber gleichzeitig sind wir ja auch irgendwo im erweiterten Kreis des Red Packs mit am Start. Also wir gehören nicht dazu, das ist mir auch klar, will ich auch nicht, kann ich auch nicht. Aber wir sind ja irgendwie im erweiterten Kreis mit dabei und haben dadurch eine andere, ich glaube, eine andere Perspektive auf das Ganze nochmal, als Leute, die völlig fremd sind. Also wenn du dir jetzt vorstellen würdest, du würdest komplett neu an den Start gehen.
Der ganzen Nummer oder was?
Du hättest dann im Internet ein, zwei Sachen gelesen und gesagt, und ein Freund hätte mal gesagt, du musst da mal mitfahren und hättest dich angemeldet und bist ja jetzt alleine am Start. Ich glaube, das ist ein ganz anderes Gefühl und Verhältnis, als wenn man wirklich so ein bisschen schon in diesen erweiterten Kreis der Freunde reingerutscht.
Okay, gut. Also du wolltest auch nur sagen, wir kennen da schon Leute und wir hatten es einfacher, Anschluss zu finden.
Und ich glaube, dadurch fühlt sich das alles nochmal familiärer an.
Aber du kamst nicht darum, diese Message zu sagen, ohne dass du auch nochmal betonst, dass du ein Promi bist.
Richtig.
Finde ich gut.
Ja, und ich weiß aber nicht, ob das nicht vielleicht auch manchmal, und da habe ich nur so kurz kritisch drüber nachgedacht, ob das vielleicht auch für Leute, die außenstehend sind und die da nicht so involviert sind, ob die eigentlich das genauso empfinden. Ob das dann wirklich so eine Art Tour de France ist oder ob das eher so ein Hipster-Event ist. Also weiß ich nicht genau. Ich habe einfach nur noch mal so irgendwie überlegt, wie ist es denn vielleicht, wenn man quasi nicht so am Start ist wie wir.
Grundsätzlich ist es doch, wenn du absolut introvertiert bist, warum solltest du dich dafür für anmelden?
Na, also, weiß ich nicht.
Selbst Introvertierte, du kommst ja irgendwann immer in die Situation, dass du mit irgendjemandem fährst, einfach weil es einfach das gleiche Tempo ist, man rutscht auf die gleiche Höhe und du kommst automatisch irgendwann ins Gespräch rein und selbst wenn du überhaupt nicht daran interessiert bist, eigentlich mit jemandem zu sprechen oder dich nicht traust, genau auf so einer Tour kommst du ja irgendwann dazu, weil es sich einfach aus der natürlichen Sache ergibt, dass man gemeinsam durch die gleiche Sache geht, dass man gerade noch das gleiche Tempo fährt und es gibt ja auch genug darüber zu reden, ob es ist, wie grimmig war heute Morgen der Mortenmann, als er seine Sachen verteidigt hat, oder was auch immer.
Naja, also ja schon so, das ist uns ja auch beiden aufgefallen, es ist schon ein sehr leistungsorientiertes Publikum. Das heißt, da sind die Menschen, die dort sind, die definieren sich schon auch darüber, wie gut sie Fahrrad fahren. Und da habe ich manchmal ein, zwei Mal nur gesagt, ja, okay, wie ist das vielleicht für jemanden, der da nicht so sich so drüber definiert und wie ist das so? Also,
aber wir definieren uns auch nicht darüber. Wir
sind
auch
das drin. Stimmt, ja.
Und können da auch rein.
Hast du auch wieder recht.
Also ich glaube, das ist, das muss jeder für sich selber irgendwie sehen.
Ja.
Ob du jetzt alleine 7 Tage durch die Berge fährst oder jetzt dann mit
der Das würde ich auch nicht wollen. Da habe ich auch nochmal drüber nachgedacht, dass alleine würde ich das nie machen. Also irgendwie ist das
warum
schon.
Warum nicht?
Weiß ich nicht. Mir fehlt dann der Drive. Ich brauche schon irgendwie dieses Gruppengefühl, um auch man quält sich gleichzeitig. Man hat auch gleichzeitig die Freude, aber man quält sich auch gleichzeitig und hilft sich dadurch ja auch gemeinsam durch. Und hätte ich jetzt nicht gewusst, dass wir alle gemeinsam dahin fahren, dass es auch ein Ziel gibt und wo jemand auf mich wartet und so weiter, weiß ich nicht, ob ich nicht vielleicht auch mal gesagt habe, ach, ist mir jetzt heute auch nicht so, muss jetzt auch nicht. Ich drehe jetzt.
Ja, also man muss ja schon immer hin, weil deine Tasche da liegt.
Deine Tasche liegt da.
Deine Zahnbürste und deine normalen
Es warten Schuhe. Leute auf dich und irgendwie ist da so eine Gruppendynamik und so und ich glaube, wenn die nicht wäre, dann würde ich das nicht machen. Dann würde ich wahrscheinlich auch mal abbrechen und sagen, ach, ist auch okay, heute nur 50 Kilometer zu fahren.
Kann schon sein, aber ich sag mal so, Hannes, nun ist sie gefahren.
Nun ist es done and dusted. Wir haben es in den Büchern.
Wir müssen natürlich eine Sache noch kurz besprechen. Der Abgang des Captains.
Was meinst du? Ach so, du meinst hier Frodeno, ganz woanders gerade.
Ja.
Ja.
Jan Frodeno hat seinen letzten Antritt gemacht.
Ja, sein Last Dance.
Ist jetzt nicht da oben gelandet, wo man irgendwie vielleicht vermuten hätte. Ich habe das eh nicht vermutet, dass er da nochmal mithalten kann. Hat aber da anscheinend ganz gut abgeliefert und nochmal eine Ehrenrunde gedreht und die Leute abgeklatscht und seine Leute bedankt.
Ich glaube, er hatte Freude.
Ich glaube, er hatte Freude, Hannes. Aber weißt du, was mir viel mehr Freude macht? Ein Tag später postet er ein Video, wie er bei Fret Again auf dem Konzert richtig einen abgammert.
Echt
und jetzt? Schreibt oben, das habe ich 20 Jahre lang vermisst.
Nein, das hat er wirklich gemacht?
Ist das nicht geil? Das ist der erste Sportler, der auch mal zugibt, dass er auch mal was vermisst. Sonst sind auch immer die Leute, wenn wir die irgendwie gefragt haben, ja, und wie ist es, verzichtest du auf irgendwas? Nein, ich verzichte nie auf irgendwas. Es ist super, ich mache gerne nur Sport und gehe dann ins Bett. So, und Jan Frodeno ist jetzt der Erste, der mal aufgelogen hat, gesagt hat, nein, leck mich, ich habe 20 Jahre lang, habe ich auch was verpasst und das hole ich jetzt alles nach. Also,
Alter, der wird nachher, Jan im halben Jahr ist er komplett fett auf Droge irgendwo. Ja,
der holt sich jetzt so eine Ballonhose, weißt du, mit so Bändchen dran. Und so.
Dann wird geraped.
Ich sehe hier so einen Neon,
so Knicklichter überall.
Knicklichter. Hat er gleich eine Bestellung bei Pyroland aufgegeben mit ganz vielen Knicklichtern und Bengalos und jetzt hat er so eine Iro-Frisur und oben wird das dann schön pink angemalt und so und dann geht's ab und dann immer schön irgendwie im Bunker nach Berlin oder Berghain oder sowas. Ja. Na, der kennt ihn ja auch keiner.
Bekannt?
Das ist ja das Krasse. Der ist ja nur in dieser Szene bekannt. Ansonsten kann er ja, der kann ja überall rein.
Er räumt die Clubszene nochmal auf.
Ja. Wir können ihn alles auch als DJ, könnte ich mir ganz gut vorstellen.
Club.
DJ Andorra.
DJ Andorra.
Alter, das wäre doch so krass. Ey. Aber was wirklich ein Reinfall war, und das muss ich leider an der Stelle sagen.
War der Stream, ne?
Die Übertragung vom HR, was war das denn?
Ja, das muss ich auch an der Stelle sagen. Das war
ein Gelabber, ey.
Also erstens, die Moderation war nicht besonders stark. Es wirkte ein bisschen wenig vorbereitet, beziehungsweise es wirkte teilweise auch lustlos oder auch überfordert, was können wir denn in 8 Stunden hier alles labern? Also das hat man gemerkt, aber gleichzeitig auch so die Art und Weise der Aufmachung. Es gab keine Splits, es gab keine Anzeigen, kein Ranking, nichts. Man hat also gar nicht gecheckt, wer vorne ist, wer hinten ist.
Schüler-TV-mäßig, ne?
Es war super schlecht gemacht. Und wenn du dann auf die, vielleicht ist das auch die Iron Man Original-Übertragung, wenn du dann darauf...
Also die wussten nicht, auf welche Bilder sie jetzt zugreifen können.
Ja, genau, aber du hast dann ja nochmal diese Originalübertragung, haben wir ja nochmal angemacht, haben wir nochmal geswitcht. Erstens die Art der Weise, wie die Moderation da ablief, also 3 Leute, die euphorisch irgendwelche geilen News gebracht haben, die Splits erklärt haben und irgendwie gesagt, also es war ganz anderer Flair, ganz anderer Vibe, irgendwie voller Energie und voll gut und du hast an der Seite wirklich die ganze Zeit diese Informationen lesen können, hast also gecheckt, wer ist denn jetzt gerade vorne, wie sind denn die Splits, wer hat denn noch eine Chance ranzukommen und so weiter und das bringt ja eine ganz andere Spannung rein, aber wenn du dann irgendwie so ein, ich sag mal, so eine halbmüde Moderation da hast und keine Ahnung, wer eigentlich vorne
und
ist.
Und noch einen armen Sibi Kiele, der da irgendwie das Beste rausholen soll und irgendwie seine Expertenmeinung zu abgeben soll, aber er wurde auch immer nur das Gleiche gefragt und dann, was soll der Junge noch erzählen und dann konnte er auch immer nur gesagt, ja, wie gesagt,
wollen wir auch mal ehrlich sein, er ist vielleicht auch nicht gemacht für so eine Moderation. Er ist sicherlich als
kein Mensch auf der Welt ist für eine 8-Stunden-Moderation gemacht, aber trotzdem gibt es
Leute, ja, es gibt Leute, die können das und die sind aber auch entsprechend ausgebildet. Ja,
die Leute von der Tour de France. Ja. Warum hat man die da nicht hingeschickt? Die
werden Florian Nass zum Beispiel.
Ja, Florian Nass wird sich ja wohl mal einfach noch mal für ein paar Monate, begibt er sich noch mal rein ins Ironman.
Ich weiß genau, Universum. Er ist ja sicherlich kein Experte, was diesen Sport angeht, aber die schaffen es ja auch, so eine 5-Stunden-Veranstaltung so wegzumoderieren, dass man zumindest nicht glaubt, man ist im Irrenhaus.
Aber die haben natürlich sexy Bilder, ne? Da gibt das französische Fernsehen gibt natürlich einen ab, da wird ja mit 7 Hubschrauber wird da einer weggeflogen. Also
ja,
da
ist natürlich eine feine Übertragung. Ne? Man kann es nicht ganz vergleichen.
Da
gibt es
Chalets, da kommt auch mal Macron raus aus so einem Cabrio. Also grundsätzlich passiert da natürlich auch ein kleines
bisschen. Also man kann es nicht 100% vergleichen, aber du siehst ja, auf amerikanischer Seite ist es möglich, einen guten Stream aufzubauen und dann halt irgendwie das deutsche Pendant, was dann so ein bisschen abgespeckt wirkt.
Aber hast du das überhaupt mitgekriegt, was noch los war mit der Strecke und so?
Ja, ich habe das nachher im Nachgang gelesen. Also die haben ja schon immer kritisiert im Stream, dass es nur eine Seite gab und man darf die Mittellinie nicht überqueren der Straße. Ne? Also eine Seite war abgesperrt, die rechte Seite war befahrbar und dann wurden ja Iron Man hatte dann wohl an den Checkpoints Flaschen. Ne?
Ja, aber mit der Strecke, das mit den Flaschen ist so eine Sache.
Aber was machst du denn?
Da waren so, so Speedbumper. Ich dachte, das wären halt so kleine Hubbel oder sowas. Das waren ja richtig große Plastikteile, die auf der Straße stehen, wo die Leute Slalom fahren mussten, um da durchzukommen.
Ach krass, echt?
Und das ist wirklich einfach ehrlich gesagt ein Riesenhaufen Scheiße. Mhm. Weil du kannst natürlich bei den Profis, wo auch noch Sachen dazwischen sind und die technisch visiert sind in diesem Sport, kannst du das dann machen. Aber mit 2500 Age-Groupern, die nah an nah sich da durcharbeiten, das funktioniert einfach nicht. Und dann kommen die Flaschen dazu, die haben 0,5 Wasserflaschen ausgeteilt,
PET-Flaschen,
die nicht in die Radhalterung gepasst sind. Und einer quasi, den wir kennen, und ein Zuhörer, und der mir auch die Kamera damals netterweise überlassen hat, die ich so liebe, herzlichen Dank nochmal dafür, der ist über so eine Flasche rübergefahren und ist gegen eine Felswand gescheppert.
Ja, das muss man sich mal reinziehen. Ja, also,
weil die fallen halt überall hin. Ne?
Also irgendwie...
Die kriegen es nicht gebacken.
Nee.
Die kriegen es nicht gebacken, macht den Verein einfach dicht. Gleiche Sache, hier Erkner, wo auch immer das ist.
Brandenburg. Übrigens haben sie da durchgezogen, was du immer forderst. Die haben Iron Man in Brandenburg gemacht.
Ja, aber auch nicht so, wie ich das haben wollte. Da gibt es Tagebau-Dinger, da siehst du tagelang keinen einzigen Menschen. Da bin ich mit dem Fahrrad drumherum gefahren, habe ich einen einzigen Typen gesehen, der irgendwie mit seinem Hund da unterwegs war, wo ich mich auch fragte, ja, es kann ja eigentlich nur einer sein, der hier im Wald Drogen anbaut. Oder was macht er hier 25 Kilometer von zu Hause entfernt? Weil das nächste Dorf ist 25 Kilometer entfernt. Was tut der Typ hier? Und der sah echt unheimlich aus und sah aus, als wäre er auf Drogen. Aber naja, egal, wollte ich gar nicht drauf hinaus. Die haben das ja wieder mal irgendwo gemacht, wo dann auch einfach nur rechte Fahrstreifen befahrbar war und linke nicht. Die haben eine Spur in der Mitte geteilt. Da war 1,20 dafür noch nötig, also möglich, dass die Leute sich dort durchquetschen. Und links war quasi frei für Autos, was ja auch schlau ist, wenn man Notfall ist, dass man die abtransportiert. Aber du kannst doch keine Ironman-Strecke auf 1,20 Meter machen. Und dann quetschen sich da wieder irgendwie 2000 Age-Grouper durch. Es gab schlimme Unfälle. Die Leute, die uns geschrieben haben, nachdem ich das eine gepostet habe von Basti, was er da meinte, ey, schämt euch, haben die, wir haben so viele Nachrichten gekriegt, dass die Todesangst hatten dort, weil es so,
Todesangst?
Ja, weil es so eng war, die hatten noch nie so ein, die hatten, eigentlich wollten sie abbrechen, kamen aber nicht aus diesem Getümmel raus und so weiter. Es muss richtig eine beschissene Strecke gewesen sein. Also ich verstehe nicht, was dort in letzter Zeit abgeht. Leute, sucht euch mal geilere Veranstaltungen raus.
Ich meine, irgendwie ist es eine logische Konsequenz in der Marktlogik, die wir haben. Du musst immer mehr aus dieser ganzen Geschichte rauspressen an Geldern. Das heißt, du musst irgendwo Einsparungen machen und die Preise erhöhen. Das sind die beiden Möglichkeiten, die du hast, um lukrativ in so einer Veranstaltungsszene zu bleiben. Heißt nicht, dass ich das gut finde. Ich versuche es nur zu erklären, wie es ist.
Ja, aber weißt du, was die WM gekostet hat?
Bitte?
Weißt du, was ein Slot bei der WM gekostet hat?
Ich kann es mir nur vorstellen. Wahrscheinlich auch fast ein Tausi oder so.
1.400. Und dann kriegst du nicht mal eine Wasserflasche, wo Iron Man draufsteht, sondern du kriegst so eine 0,5 PET-Flasche, die überall rumliegen. Ja. Und dann ist dein Rennen halt schnell vorbei, wenn du über so eine rüberfährst und im Aero-Lenker bist, ne?
Das ist Armutszeugnis.
Das ist ein Armutszeugnis. Also ich will mich da auch gar nicht zu sehr reinhängen. Das sind ja nur die Sachen, die uns geschrieben werden. Ich habe keine.
Wir sind ja nicht selber mitgefahren. Genau, aber man würde jetzt glauben, man hat also die Veranstalter hätten aus der Hamburg-Geschichte irgendwann welche Lehren gezogen. Man hätte vielleicht zumindest, was die Streckenbreite und so weiter.
Ja, das war ja eine breite Strecke, da hatten sie noch andere Probleme.
Da
hatten sie noch mehr Motorräder. Aber es muss auch einmal irgendwas, also die müssen noch mal eine Veranstaltung irgendwie noch mal hinkriegen, die nicht beschissen ist. So, und Nizza, auch sorry, kam kein Vibe rüber. Ich habe nicht gecheckt, dass Weltmeisterschaft ist. Null Vibe, schockt mich nicht an, brecht das wieder ab. Ist doch kacke. Sorry.
Ja, aber ich kann das, jein. Also ich kann es nicht genau sagen, weil wir sind nun ja auch im Auto gewesen und wir haben es oft als Hörspiel nur gehabt und der Beifahrer von uns jeweils hat er das sehen können. Also hier gleich mal Sicherheitshinweis, wir haben also nicht während des Autofahrens Fernsehen geguckt, aber trotzdem ist es so, dass wir natürlich damit nicht einen kompletten Eindruck, also ich habe keinen kompletten Eindruck, ich habe mir auch keine Zusammenfassung mehr angeguckt, ich war danach ein bisschen genervt, ehrlich gesagt, von dieser Übertragung, aber du hast schon recht. Der Vibe ist nicht rübergekommen.
Danach haben wir Weltmeisterschaft nur den Ton vom Basketball. Das war da für eine Stimmung drin, die wieder einen runtermoderiert hat. Natürlich, das ist auch ein zackigeres Spiel, da passiert auch ein kleines bisschen mehr. Aber die Grundeuphorie einer Weltmeisterschaft kannst du einfach
Vor allen Dingen, wenn dann sogar ein Patrick Lange es noch schafft, sich so weit nach vorne zu
Ja, aber kriegst ja gar nichts mit, weil die reden immer die ganze Zeit nur über irgendeinen Hubbel auf Kilometer 7, haben Sebi Kienle mit einer GoPro den Berg hochgeschickt, das müssen wir uns zweimal angucken.
Der arme Kerl.
So, das hast du jetzt zum Glück nicht gesehen, da musstest du fahren, ne? Aber das muss ich mir zweimal angucken, wie Sebi Kienle mit einer GoPro, ich weiß auch nicht, wo der Trend herkommt, dass plötzlich Leute mit einer GoPro da schnaufend irgendwie den Berg hochfahren.
Ja, das machen sie bei der Tour de France ja auch, da haben sie doch immer den anderen, wie heißt der denn?
Ja, finde ich nicht gut.
Ja, ich finde es okay, wenn es dann sozusagen eine kleine Einblende am Anfang ist, um einmal kurz über die Strecke aufzuklären. Also wenn du sozusagen sagst, wir haben uns nochmal einen kleinen Eindruck gemacht hier und so sieht es aus und dann geht das los und dann, weißt du, dann reicht das auch. Dann muss man das Ding nicht größer machen, als es ist. Und da gebe ich dir vollkommen recht, also das nervt dann. Und wie gesagt, ein Sebi Kienle ist jetzt vielleicht, der ist ein super netter Typ, ich respektiere den als Sportler,
geile
als Mensch.
Geile Doku über den Northman, den er gemacht hat bei NDR.
Ja.
Unser Heimatsender, top.
Top-Typ.
Henrik Maaßen hat diese Dokumentation gemacht, das ist auch der auch mal Iron Man bei NDR reingebracht hat.
Mit
Dokumentation,
den kenne ich.
Ja. Wo er selber in Hamburg, glaube ich, gestartet ist.
Aber versteh mich nicht falsch, also guter Hinweis nochmal, guter Medientipp, aber ich mag den Typen ja auch sehr gerne. Ich mag ja auch Sebi Kienle, aber ob er dann der Richtige ist, so eine 8-Stunden-Veranstaltung alleine fast gefühlt durchzumoderieren, stelle ich mal so in Frage. Ihn als Experten dazu zu holen, absolut richtig. Und dann sozusagen so wie beim Fußball, dass man oder bei anderen Sportarten, wo dann der Experte mal so seine Einschätzung gibt zu gewissen Aspekten, gerne.
Aber hier wurde tatsächlich der Ironman als Sportart im HR eigentlich beerdigt, begraben und unter die Erde gebracht.
Ja.
Denn das war ein trauriges Zeugnis. Und da, ich weiß es nicht.
Ihr könnt ja uns mal eure Meinung schreiben,
ja,
wie ihr das seht.
In die Kommis damit, Brudi.
Hau raus. Wir sind gespannt, ob ihr da vielleicht auch eine andere Meinung zu hattet. Vielleicht habt ihr ein anderes Sehvergnügen gehabt als wir. Wir müssen, wie gesagt, zugeben, wir waren im Auto. Wir haben es jetzt nicht 100% so mitgekriegt, als hätten wir das jetzt auf dem Fernseher oder an der Leinwand oder sonst wo geguckt. Sondern
ja, aber ich habe es ja gesehen.
Also, okay, du warst Beifahrer in dem Moment. Schreibt uns einfach eure Meinung, seht es genauso und vielleicht. Und
stimmt unter der Folge bei Spotify ab, sollen wir nächstes Jahr dann das Ruder übernehmen, sollen wir im HR die Übertragung machen.
Wobei wir brauchen dann auch dringend einen Experten, der uns zumindest ein bisschen Fachwissen gibt.
Die müssten uns schon erklären, wer das alles ist. Ich kann gut Situationen beschreiben, aber ich weiß immer nicht, wer das ist hier.
Ich weiß auch nicht, ob wir uns da nicht vielleicht auch ein bisschen überschätzen. Also ich meine, es wäre eine super Ehre, das sowas zu moderieren, aber ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht doch eine ganz andere Art der Kunst ist. Also wir machen jetzt ja hier. Also
eine Ironman-Übertragung zu kommentieren, geht ja nicht immer nur darum zu kommentieren, was man dort sieht, sondern auch mal ein kleines bisschen zu überbrücken, Euphorie reinzubringen und vor allem das Wichtigste ist, Anekdoten rauszuholen aus den letzten so und so vielen Jahren der Veranstaltung. Und das schaffen wir bei der Tour de France ja auch immer hier an der Stelle, auch wo 1998 Hendrik, weiß ich nicht, damals den Weltrekord und sowas. Also solche Sachen einfach auch nur mal ein bisschen in Erinnerung schwelgen. Vielleicht sind wir dafür nicht ganz genug, also nicht alt genug. Da müssen wir vielleicht noch, wir müssen da noch reinwachsen in die Rolle.
Aber, na gut, da würden wir uns dann auch nochmal einen Experten an die Seite.
Da würde ich mich jetzt, ab heute würde ich mich ein Jahr hinsetzen und würde wälzen. Dann würde ich auch, nächstes Jahr ist dann
ganz
ja,
aber, im Ordner
dann ist aber ja Hawaii, ne? Da müssen wir schon nach Hawaii.
Das würde ich auch anbieten, also da bin ich ja offen für.
Ja, da müssten wir schon
aber nachher auf der anderen Seite bin ich mir auch gar nicht so sicher, ob ich dann nicht eigentlich das sehen möchte, dass jetzt auch diese Veranstaltung, also so, ich habe auch so ein bisschen die Perspektive drauf, dass ich so denke, ja, dann lass die Veranstaltung noch an die Wand fahren, dann hat die PTO zumindest die Chance, sich auch zu etablieren und ich glaube, das ist der richtige Weg, was da gerade geht und dass die, diese Art von Veranstaltung ist deutlich professioneller, hat einen ganz anderen Rahmen, wird anders übertragen, hat irgendwie so einen ganz anderen Charme, ob man dann nicht einfach sagt, okay, die alte Welt ist durch.
Ironman.
Ja.
Ironman beerdigen.
Ja.
Und neue Dinge
Und wir würden jetzt ja so ein bisschen, ich meine, auf der anderen Seite sind wir dann sozusagen ja die Sanitäter des Unternehmens. Wir helfen denen ja jetzt an gewisser Stelle.
Nee, wir wollen ja nur dem HR unter die Arme greifen. Den Ironman ist mir ja scheißegal.
Ach so,
ja. Also, der ist ja ein chinesischer Großkonzern, der interessiert mich einen Scheißdreck.
Aber
der gute alte HR.
Der Hessische Rundfunk.
Die hatten ja früher, haben die ja schon auch Übertragungen gemacht, wo man sagt, hier schalte ich ein, das kann ich mir angucken.
Ja.
Und dann gab es da ja auch geile Bilder. Ich weiß jetzt auch nicht, vielleicht tun wir denen auch Unrecht und die haben einfach keine Bilder gekriegt. Dann ist, und vielleicht haben wir auch nur wirklich einen kleinen Ausschnitt gesehen. Wenn du keine Bilder hast, dann ist auch schwer reden, ne?
Ja, das
ist
schwer reden.
Dann kannst du nur Sebi Kiesel wieder auf den Berg schicken mit einer GoPro und dann wird ein bisschen gefilmt, wie die Strecke aussehen könnte. Da wird es eng. Da wäre es auch für uns eng.
Es wäre aber ein Experiment.
Dann müsste ich wieder ein bisschen erzählen, wie es war mit meiner Spandex-Hose auf der Toilette.
Weil ich die GoPro nicht ausgemacht habe. Es gab ja noch die eine oder andere Geschichte, die wir hier lieber nicht erzählt haben.
Dürfen wir das eigentlich erzählen?
Was meinst du?
Ist das, also ist das so vom ich kenne mich nicht aus mit Strafanzeigen und sowas, also dürften wir das erzählen, was passiert ist oder haben wir uns strafrechtlich irgendwie schuldig gemacht?
Wir sollten das einfach jetzt hier bei dieser Aufnahme belassen und vielleicht erzählen wir diese Geschichte bei unserer Live-Show. Vielleicht kommen wir dann, da kann uns keiner dann anklagen.
Oh, das ist eine gute Idee.
Vielleicht erzählen wir dieses kleine Anekdötchen, was uns dort passiert ist in Italien. Auf der Live-Veranstaltung.
Nächste Woche.
Nächste Woche Freitag.
Nächste Woche, ja. Heftig.
Bisschen aufgeregt bin ich.
Ja, ich auch.
Ja.
Hast du schon was im Köcher?
Was meinst du? So Geschichten?
Hast du was vorbereitet?
Nein, noch nicht.
Ich auch nicht.
Wie immer, wir freuen uns.
Wir freuen uns.
Es gibt noch ein paar wenige Tickets. Ihr dürft euch auf jeden Fall nochmal auf die Socken machen in unseren Online-Shop und natürlich nach Kiel kommen. Es gibt die Möglichkeit.
Ist nicht in unserem Online-Shop. Nee. Auf Studio.
Studio.de, Entschuldigung, hast du recht. Ist in den Shownotes. Entschuldigung, ich habe gerade verwirrt gesagt. Also, ich wollte euch nicht verwirren. Es ist in der Studio, auf der Studio-Seite unserer Partner für diese Veranstaltung könnt ihr diese Tickets erwerben. Es gibt noch ein paar wenige und es sind noch ein paar da. Wir freuen uns, wenn wir den Laden voll machen. Wir freuen uns auf euch, wenn ihr dabei sein könnt. Es wird ein grandioser Abend. Wir feuern ein Feuerwerk der Podcast-Geschichte ab. Es wird uns der Buddy Talk begleiten und Bocky von dem Triathlon-Studio, also prominente Begleiter.
Die waren in Nizza, die werden uns berichten.
Die werden einiges zu erzählen.
Die werden Einblicke geben, was da jetzt wirklich war. Da werden wir auch ein bisschen was rauskitzeln, auch ein paar dass sie auch mal was Negatives sagen. Das sind ja sonst immer so positive Typen, ne?
Die brechen.
Wir werden wir brechen und dann knacken wir da auch mal was raus, dass sie auch mal was sagen.
So, und danach könnt ihr mit uns noch gemeinsam schön den Abend ausklingen lassen. Es gibt ein nettes Bierchen. Wir haben ein spezielles Bierchen da am Start und wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Wir werden teilweise die Einnahmen spenden an Bike Relief.
Genau.
World Bike Relief und freuen uns, wenn ihr dabei seid. Und wenn ihr es nicht dabei sein könnt, dann ärgert euch mal gewaltig, denn wer weiß, wann die nächste Veranstaltung sein wird.
So sieht's aus. Und damit, Leute, Klaps auf den Sattel. Wir hören uns nächste Woche.
Wir verabschieden uns. Ja.
Nächste Woche bin ich in Kiel, Hannes.
Ja, ich weiß. Da werden wir vor
Ort bei dir aufnehmen.
Das machen wir. Und
lädst mich ein in deine heiligen
Hallen. Dann lade ich dich mal ein zu mir. Und da muss ich aber dazu sagen, dass wir dann nach dieser ganzen Aktion höchstwahrscheinlich mal ein kleines Bäuschen machen. Also richtet euch schon mal darauf ein, dass das eine der letzten Folgen für diese Sommerphase ist und wir gehen dann mal in die Herbstpause, machen mal ein kleines Päuschen und melden uns dann in alter Frische wieder. Wir müssen einmal die Akkus aufladen, wir müssen einmal kurz runterkommen, wir müssen einmal uns sortieren, wir müssen einmal Ablage machen, damit wir dann auch wieder mit frischer Birne wieder am Start sind und euch hier voll labern können.
So sieht das aus, Hannes. Und damit wünsche ich euch einen schönen Abend. Folgt uns bei Spotify, bei Apple Podcasts, überall, wo ihr diesen Podcast hört. Folgt uns bei YouTube, gebt uns 5 Sterne, egal, ob ihr uns scheiße findet oder nicht. Und Daumen hoch, macht Kommis, Brudi, und stimmt unter der Folge bei Spotify ab, ob wir den HR moderieren müssen. Wir brauchen Zahlen. Wir müssen das qualitativ und quantitativ unterlegen, dass wir da hingehen können und sagen,
hey, Leute,
Hessischer Rundfunk, wie sieht's aus?
Somit,
tschüss.